Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und einer weiteren Ausgabe von Head to Head. WCW Nitro gegen WWF Raw oder in diesem Fall die Konfrontation von Bret Hart und Hollywood Hogan gegen die DX Invasion. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und ihr wisst es ja schon, bei diesem wunderbaren Format hier, da ist natürlich auf der einen Seite der Markus Holzer dabei. Wunderschönen guten Morgen, Markus.
Ja, guten Morgen und du hast ja schon angekündigt, die beiden großen Ereignisse, die uns heute erwarten. Du hast uns die Folge quasi ausgesucht und sind mal gespannt, ob du ein gutes Händchen gehabt hast. Sagen wir mal so.
Das ist bei diesem Format eh immer die Frage, ob man hier ein gutes Händchen gehabt hat. Da weiß man nie so genau, was auf einen zukommt, weil natürlich hat man so in seinem Kopf sehr selektiv irgendwie Erinnerungen. Und klar, wenn man sich das jetzt irgendwie anhört, diese großen Momente, klingt super dominant. Ob es dann wirklich so gewesen ist, das werden wir hier gleich rausfinden. Der Michael Shaggy Schwarz ist natürlich auch hier. Wunderschönen guten Morgen, Shaggy.
Wunderschönen guten Morgen. Und für die, die bisher den Anfang verpasst haben, geben wir jetzt schon mal nochmal einen Rückblick. Der Olaf hat ganz am Anfang uns begrüßt zu dem Podcast und hat dann den Markus Holzer willkommen geheißen. Und dann mich.
Warum der Shaggy das macht, das später in der Folge übrigens auch. Ja, es ist der 27. April 1998 und Markus, es ist gerade für WCW Nitro ein besonderes Datum, nicht nur, weil Bret Hart kurz vorher hier geturnt ist, in Richtung Hollywood Hogan, sondern eben auch, weil
die NBA am gleichen Abend noch lief und man nur einstündig auf dem TNT-Kanal war.
Genau.
Also es gab wirklich nur eine Stunde Nitro und die restlichen zwei Stunden, damals war Nitro eine dreistündige Sendung, die wurde am nächsten Abend um 18 Uhr ausgestrahlt. Also aufgezeichnet wurde es am Stück natürlich, aber gegen Raw lief tatsächlich eigentlich gar nichts, weil Raw war ja damals zweistündig. Das heißt, Raw begann, als Nitro dann mit der ersten Stunde off-air ging.
Ja. Genau das, also quasi richtiges Head-to-Head haben wir hier gar nicht, eigentlich so im klassischen Sinne. Was sich übrigens, diese Zweiteilung, schlägt sich übrigens krass auf die Ratings nieder, das muss man auch mal sagen. Also der Montagabend quasi war hier wirklich komplett in der Hand von WWF Raw und Raw zog hier an dem Abend ein Rating von 5,7, während Nitro nur 1,72 zog. Also selbst die Leute, die vielleicht vorher noch die Playoffs geschaut haben von der NBA, die sind nicht dran geblieben. Die haben einfach umgeschaltet, haben weggeschaltet und gesagt, hey, was soll ich hier mit Wrestling? Und tatsächlich hat es auch für die WCW ein bisschen gedauert, bis sie sich davon wieder erholt haben. Also kein besonders leichter Start. Und du hast es gerade richtig gesagt, Markus, WCW Nitro hat quasi diese eine Stunde, die Vorsprung mit reinbringt. Und deswegen fangen wir da auch gleich an. Wir sortieren das erstmal so ein bisschen ein. Wo befinden wir uns hier bei WCW Nitro? Wir befinden uns einige Wochen, genauso gesagt zweieinhalb Wochen vor Slamboree. Da soll es den Main Event geben, Sting und der Giant gegen die Outsiders, damals um die WCW World Tag Team Championships. Und es gibt natürlich auch das große Grudge-Match zwischen Randy Savage und Bret Hart mit Special Referee, der wurde hier noch nicht angekündigt, Roddy Piper. Das sind so die Matches, die wir hier unter anderem haben. Es gibt auch noch Diamond Dallas Page gegen Raven im Bowery Deathmatch. All sowas. Und der Event davor war eben Spring Stampede. Und da gab es beispielsweise als Main Event Randy Savage gegen Sting und auch da Raven gegen Diamond Dallas Page unter Raven's Rules, wo Raven dann auch den Titel gewonnen hat. So, das haben wir ungefähr hier mal das eingeordnet. Aber Markus, es startete ja hier ganz anders. Shaggy hat gerade schon die ganzen Rückblicke angekündigt. Das Nitro startet auch mit einem Rückblick auf eine Promo von dem Macho Man Randy Savage bei WCW Thunder von der vergangenen Woche.
Es war tatsächlich, ich schick's mal voraus, der erste von insgesamt 11 Rückblicken an diesem Montag und Dienstag, wenn wir das als eine Sendung betrachten. Dazu muss man vielleicht noch erwähnen, bei Nitro zuvor ist etwas Interessantes passiert. Der Macho Man hatte ein Titelmatch gegen Hollywood Hogan, Macho Man damals WCW Champion, und Bret Hart hat eingegriffen gegen den Macho Man, hat dafür gesorgt, dass Hogan am Ende den Pinfall schafft und ein neuer World Heavyweight Champion wird. Und da war der Macho Man stinksauer, hat sich dann bei Thunder über Bret ja aufgeregt und hat auch ganz klar gesagt, Bret, du bist die Nummer 1 auf Macho Mans intergalaktischer Hitliste.
generell die Promo-Rückblicke auf den, von dem Macho Man, die sind ja wohl fantastisch. Ne? Und er sagt auch nicht Bret Hitman Hart, sondern immer Hitman Bret Hart. Sehr, sehr witzig. Aber ja, das war, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, das war ja auch intergalaktische Hitliste. Ich will ganz gerne wissen, wer da noch so drauf ist.
Wer weiß, vielleicht Saturn. Weil intergalaktisch und so. Ja, wir sind auf jeden Fall in Norfolk, Virginia. Die Show startet mit jeder Menge Feuerwerk, wie sich das irgendwo gehört. Wir haben die Nitro Girls. Und Shaggy, die Nitro Girls tanzen, aber sie sollen nicht allzu lange allein bleiben. Wer gesellt sich denn zu ihnen?
Die sollten nicht alleine bleiben. Und das war ein bisschen schade, weil eigentlich habe ich denen sehr, sehr gerne zugeschaut. Die hatten auch irgendwie Springseile oder irgend sowas in der Art dabei. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Später ja auch noch Handtücher. Ich glaube, wir werden jetzt nicht über jeden einzelnen Auftritt der Nitro Girls später reden. Deswegen
doch wollte ich. Das ist das Beste an der Show.
Ja, aber hier kam auf jeden Fall noch jemand hinzu, mit dem man in dem Falle jetzt nicht unbedingt gerechnet hatte. Unser aller deutscher Liebling Alex White tanzte mit hinzu und ja, wollte mit den Nitro Girls tanzen, wurde dann aber relativ schnell schon wieder rausgetragen fast regelrecht. Also von Doug Dillinger und seiner Crew wurde er rauskomplimentiert.
Genau, die Aufklärung, warum er das macht und wieso, die erhalten wir dann quasi einen Abend später. Dann geht's wie immer ganz klassisch.
Ja, eine Sache.
Ja, Entschuldigung.
Wer kennt das nicht? Ne, aus dem Urlaub, die Mädels tanzen, der Deutsche betritt dann die Bühne und die ganzen Mädels verziehen sich und dann wird irgendwann der Deutsche abtransportiert. Wahrscheinlich voll betrunken. Also ich fand, das war sehr nah am wahren Leben dran.
Ja. Da muss ich gleich direkt widersprechen. Das kann kein Deutscher sein, weil der Deutsche ist schon draußen mit seinem Handtuch und reserviert sich die Liege.
Deswegen auch später die Handtücher bei Nitro Girls.
Ganz genau.
Ja, das wird wunderbar. Aber wie gesagt, die Aufklärung, warum Alex Wright hier tanzt, die gibt's dann später noch in einer sensationellen Promo, die er dann noch mit Mean Gene hält, aber das auch an Tag 2. Es gibt jetzt erstmal, bei Nitro gibt's ja, haben wir inzwischen ja schon so traditionell rausgefunden, wird dann erstmal übergeleitet zu den Kommentatoren, Mike Tenay, Tony Schiavone und Larry Sabisco. Larry Sabisco hier super populär, muss sich zwischendurch während der Moderation nochmal Richtung Publikum verbeugen. Und da wird natürlich so ein bisschen erklärt, was gerade so ja im Gange ist hier. Und das startet natürlich dann beispielsweise, dass Sting und der Giant die Outsiders herausgefordert haben und dass es ja so eine Art Civil War bei der New World Order gibt. So würde ich es einfach mal nennen, weil ich weiß gar nicht. Shaggy, hat dich das nicht auch an die Avengers irgendwie erinnert, dass da so zwei Blöcke sich jetzt da gegenüberstehen und dass da die Gruppierung entzweit?
Ganz genau. Ich musste sofort nur und ausschließlich an die Avengers denken.
Nicht?
Nicht? Du hast an die Avengers gedacht?
Ja, irgendwie schon.
So. Echt? Okay, ja gut, man muss dazu sagen, dass Olaf jetzt auch nicht so wirklich Ahnung vom MCU hat und ich würde sagen, also die zwei Lager der Avengers, die sind bedeutender und größer, als es die beiden Lager in der NWO waren und sind und jemals sein werden.
Was?
Und ich bin kein großer MCU-Fan.
Na gut, dann halt nicht. Aber auf jeden Fall, die Show startet natürlich dann auch mit der New World Order, die Musik ertönt. Und ja, Nash kommt hier dann eben auch raus. Und, Hall stimmt ja gar nicht. Hall nicht. Ich habe doch irgendwie Hall hier aufgeschrieben, das stimmt natürlich gar nicht. Wer war denn noch bei Kevin Nash dabei, Markus? Hab ja irgendwie einen Fehler in meinen Notizen.
Ja, wer kann es denn anders sein, außer der Macho Man.
Der war's, genau. Und da geht's natürlich dann um die Aktion der Vorwoche und auch darum, wo ist Scott Hall abgeblieben. Und Kevin Nash sagt hier noch, er hat Scott Hall letztens noch getroffen, ne, mit einem Pina Colada in der Hand und sein Haar war perfekt.
Um da einzuhaken, ich glaube, das stimmt hundertprozentig genauso, wie er es gesagt hat.
Wieder ein Verweis aufs echte Leben, meinst du?
Ja. Das Haar war auf jeden
Fall. Die Survey gemacht.
Das Haar, ja, genau, die hat er auch gemacht.
Ja, die war aber eigentlich, die wirkte lustlos, aber die wirkte auch irgendwie so im Nachhinein betrachtet, wenn man sich an früher erinnert, irgendwie cooler früher, oder? Oder war die immer so lustlos?
Ja, also. Okay. Oder wie motiviert erschien hier ein Kevin Nash nicht gerade, sagen wir es mal so. Es war eher so ein bisschen Dienst nach Vorschrift. Hat ja auch kein Match bestritten, überraschenderweise am Abend, sondern es ist wirklich sein einziger Auftritt, den er hier mehr oder weniger gehabt hat. Und richtig prall war das als Opening-Segment auch nicht. Markus, der Macho Man, hat sich dann aber noch zu Wort gemeldet, kurz nachdem er hier in das Wolfpack offiziell aufgenommen worden ist und hat dann noch einmal Lobhudelei betrieben und auf Bret Hart verwiesen.
Ja, er hat eigentlich nicht viel gesagt. Er hat Bret und Hollywood Hogan im Visier, mehr oder weniger. Er hat sie gewarnt und das war's eigentlich. Dann hat er das Mikrofon schon wieder an den Nash zurückgereicht, denn der hatte noch eine faustdicke Überraschung für uns.
Genau, weil natürlich das Wolfpack braucht natürlich noch ein bisschen Zuwachs und ich habe ehrlich gesagt in diesem Moment erwartet, dass jetzt hier wirklich mehrere Leute rauskommen, aber im Endeffekt ist es dann tatsächlich nur Conan gewesen, Shaggy. Und der hält dann natürlich auch nochmal eine Promo und ja, auch hier wieder Lobhudelei in Richtung Macho Man und Kevin Nash.
Aber das war schon, also ich war nie der große Conan-Fan. Ich mochte seine Promos auch nicht. Das war so diese typische Orderle oder was sagt er da so? Diese typische ja. Promo, die von einem Mexikaner, sag ich jetzt mal, aber vor allem auch von Conan ganz genauso kennt. Der hat später auch nochmal andere Facetten gezeigt. Aber so, also nicht in der Mann. WCW, nicht in der WCW. Später dann bei Lucha Underground. Da hat er eine leicht andere Rolle so ein bisschen gehabt. Aber hierbei.
Ich dachte, du meinst Max Moon.
Ja, genau, Max Moon, das war aber vorher. Das war vorher. Die Interviews von Max Moon mochte ich mehr. Der hat nämlich nichts gesagt. Ja, also Conan ist jetzt für mich jetzt kein großer Name, keine große Bereicherung fürs Wolfpack gewesen. Und das wissen wir, das ist auch so viel mit ihm dann. Er blieb ja im Wolfpack, aber er war immer der Uncoolste. Mal abgesehen von Lex Luger, oder? Im Wolfpack.
Ja.
Naja. Disco Inferno war ja auch kurz drin.
Das stimmt.
Aber
der kann wirklich tanzen.
Kann einer schon verraten, wir werden Conan noch im Main Event sehen.
Der Main Event ist auch eine Frechheit gewesen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, auf jeden Fall, das war dann quasi das Anfangssegment hier. Es gibt eine Konfrontation, also eine Herausforderung quasi von Macho Man gegen Hollywood Hogan. Es gibt die Referenz an den guten Bret Hart und es gibt eben diese klaren Fronten, die jetzt hier so ein bisschen geschaffen werden zwischen dem Wolfpack und der Hollywood New World Order, mehr oder weniger. Das ist das. Ja, die Essenz von dem, was hier passiert ist. Und dann geht's auch schon in die erste Werbepause eigentlich. Markus, willst du hier noch was zu dem ersten Segment sagen oder wollen wir weiterspringen?
Nein, ist insofern interessant, weil wir letztes Mal den Fingerpoke of Doom hatten. Das war rund 8 Monate später. Und da war ja dann diese geteilte NWO auch schon wieder Geschichte.
Genau.
Das heißt, hier quasi haben wir den Beginn miterlebt. Und das war eigentlich, muss man ja sagen, nicht der große Bringer rückblickend betrachtet.
Nee, du hast auch gemerkt, dass das Publikum nicht wirklich dabei ist, oder? Also ich habe generell sehr oft das Gefühl gehabt, dass das Publikum hier so ein bisschen, oh ja, lass uns hier mal ein bisschen berieseln, wir feiern das, weil es was zu feiern gibt. Aber das Segment an sich war jetzt doch eher kalt in meinen Augen. So,
weiter. Es gab Momente, wo das Publikum schon da war, um das Publikum mal zu verteidigen. Aber das eher so, das kam mir so vor, als wäre das Publikum. Also ich meine, da saßen vielleicht nicht unbedingt die Intelligentesten, ja, da gab es irgendwelche Storys und das Publikum war ruhig und dann Goldberg, Goldberg, so in etwa war das Publikum drauf.
Ja, genau so war das, wenn mir jetzt die Ohren abgefallen sind, Entschuldigung dafür. genau. Danach gibt es nochmal Werbung und es gibt den zweiten Rückblick ist es ja dann inzwischen schon, nämlich auf die Geschehnisse von den vergangenen Tagen, Bret Hart, attackiert den guten Macho Man hier und was danach passiert ist, das werden wir dann auch noch erfahren. Es gibt ein kurzes Promo-Video mit dem guten Juventud Guerrera, Markus. Erklär mal da so ein bisschen die Geschichte.
Ja, also wieder ein Mexikaner, da wird jetzt Shaggy sich ein bisschen ärgern, wir haben ja gehört, der mag die Menschen offenbar nicht. Ja, es war so, der Juventud Guerrera hatte eine Fehde mit Chris Jericho am Laufen und hat kurz zuvor in einem Match die Maske aufs Spiel gesetzt und verloren. Und hat in dem Fall, haben wir das nochmal gezeigt, und vor allem hat der Ruby über die Lucha-Kultur gesprochen und ein bisschen auch über die Aztekenkrieger, die quasi Vorläufer der Luchadores waren, und meinte auch noch, so ein Aztekenkrieger, der gibt nie auf, und das fand ich eigentlich schon in Ordnung. Ich mochte Ruby damals auch und ich finde noch immer, das war eigentlich ein guter Typ und dem hat das auch nicht geschadet, die Maske abzunehmen.
Das ist halt eben die Frage. Shaggy, wie hat dir das damals gefallen, als du dann einen Juventud Guerrera nicht mehr mit der Luchador-Maske gesehen hast, sondern hier eben als ja normaler Wrestler quasi als aufgetreten ist?
Ich fand es damals in Ordnung, wobei halt Rufi mit die coolste Maske eigentlich hatte und auch ein cooles Outfit hatte und ein bisschen was verloren hatte. Auf der anderen Seite war er einer der wenigen, dann ohne Maske, ich meine, ich will jetzt mal El Dandy und den Silver King außen vor lassen, einer der wenigen ohne Maske, die auch einigermaßen gut aussahen bei der WCW, bei den Luchadors, fand ich eigentlich in Ordnung. Ich mochte die kurze Phase eigentlich ganz gerne am Anfang, jetzt zumindest dieses Interview mochte ich jetzt nicht ganz so, obwohl man ihm das abgenommen hat, was er gesagt hat, aber so von der Art und Weise, wie es gefilmt wurde, hat mich das eher an diese, kennt ihr doch sicher auch, wir sind doch in einem Alter, im Kindergarten, diese Fotos, die man früher gemacht hat,
nicht.
wo man da so sich so gesehen hat, im Hintergrund immer sein Gesicht ganz groß in diesem Schatten, so in etwa hatten wir dann daran.
Was?
Doch, das, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Du kommst ja auch aus Österreich. Egal. Die Hörer wissen, was ich meine.
Okay. Schreibt uns, wenn ihr wisst, wovon Shaggy redet. ich fand das okay. Das ist natürlich jetzt natürlich der Ultra-Babyface-Push, aber ich bin auch dabei, zu sagen, dass auch ein Juventud Guerrera jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen mehr von seiner Mimik und so rüberbringen kann. Also ich finde, das stand ihm irgendwie ganz gut. Auch später sehen wir ihn ja auch noch in Action. Das hat für mich auch gepasst, dass er dann auch wirklich bei den Zuschauern vielleicht sogar noch ein bisschen besser connecten kann, als das mit Maske der Fall gewesen ist.
Darf ich kurz, bevor wir weitermachen, ich muss ganz kurz den Bezug auf die Moderne schaffen. Vor einigen Wochen gab es ja dieses Interviewsegment mit, oder Monaten ist es jetzt leider schon her, mit Jericho und MJF, wo man ja auch gerade auf diese Zeit, als Jericho Ruby die Maske abgenommen hatte, also quasi eingegangen ist, und da gab es so dieses geile Segment, wo dann MJF sagte, Ruby, wer soll das sein? So, da musste ich gerade dran denken.
Der Jericho wrestelt noch immer?
Ja, der wrestelt noch immer.
Krass.
Crazy. Erstes Match. Passenderweise dann auch der gute Herr Jericho, und er tritt an gegen Chavo Guerrero, begleitet von Eddie Guerrero. Und auch hier müssen wir so ein bisschen Einordnung betreiben natürlich. Und Chris Jericho, das ist gerade eben schon gesagt, Markus, kommt hier zum einen mit der Maske von Juventud Guerrero, die, wie er selbst sagt, dann als wunderschönen Halsschmuck hier um den Hals hängt. Kommt er zum Ring, und dann hat er auch eine Staffelei dabei und das Bild von Dean Malenko. Markus, was ist denn da in der Vergangenheit passiert? Weil wir alle kennen die Fehde von Dean Malenko und Chris Jericho mit der ersten List of Jericho quasi und der Master of the 1001 Holds. Markus, wie war das damals?
Ja, also Dean Malenko war der Man of a Thousand Holds, genau. Und Jericho hat sich dann zum Man of a Thousand and Four Holds aufgerufen, hat dann, waren wir vier mehr, er hat dann eine elendig lange Liste mitgebracht und hat die auch tatsächlich im Ring vorgelesen, das ging über eine Werbepause hindurch, mehr oder weniger, und hat sich da halt zum, noch besseren Cruiserweight quasi, selbst hervorgehoben, mehr oder weniger. Es war die frühe Phase auch, er hatte auch an diesem Montag zum ersten, also einer der frühen Momente zumindest, als er so ein Monday Jericho T-Shirt anhatte. Es war noch nicht die Verkaufsversion, und das war irgendwie dieser Jericho, der so, wie soll ich sagen, also nach dem Heel-Turn, er hat sich so endlich richtig gefunden, sage ich mal. Das war dieser, ich fand ihn damals toll, also bis heute, und das war so diese Phase, als Jericho sich so austoben konnte kreativ und da diesen verrückten, aber unglaublich unterhaltsamen Heel spielen konnte, der selbst auch immer wieder, also er war lustig, weil er selbst so ein verzerrtes Bild von sich selber hatte. Ich war ganz großer Fan von diesem Jericho.
Genau, und die Fehde mit Dean Malenko, die rührt ja auch da schon ein bisschen länger her, und Dean Malenko hat ja dann in Folge auch zwischenzeitlich mal ja ausgesetzt quasi und war dann eben weg, und das ist die Geschichte hier hinter, dass Dean Malenko aktuell nicht mehr da ist, und dann führt ein Jericho hier auch auf seine typische Jericho-Manier eben ein Interview mit diesem Bild, was auf der Staffelei steht, also quasi mit einem Dean Malenko, und macht sich da eben auch über den lustig, so nach dem Motto, du musst auch hier in das Mikrofon sprechen, wenn du dich mit mir unterhalten möchtest und so. Shaggy, wie fandest du das? Ich fand es nicht ganz so unterhaltsam wie das Vorlesen der Liste, aber das ist natürlich schon was so als Heel Chris Jericho ganz gut zu Gesicht steht, oder?
Ja, das war der Jericho aus der Zeit, den fanden wir super. Das hat er schon gut gemacht, und ich auch die Idee, einfach eine Staffelei mitzubringen und quasi so ein Interview zu führen. Ich meine, ein Dean Malenko sagt eh nicht viel, von daher kann man das auch mit so einer Staffelei machen. Das hat schon ganz gut gepasst, gerade in diese Geschichte auch mit Jericho und Dean Malenko.
Ja. Bin ich bei dir. Und dann haben wir eben auch noch das Match hier, Chavo Guerrero gegen Chris Jericho. Und auch bei Chavo, Markus, müssen wir ja so ein bisschen die Geschichte erklären, weil er ist ja nicht gerade hier der Best Buddy mit seinem Onkel Eddie.
Ja, also kurz zusammengefasst, Chavo hatte damals ein Match verloren, war so mehr oder weniger dann der Leibeigene von seinem Onkel Eddie. Der hat ihn quasi dann betreut und auch gezwungen zu wresteln und hat ihn auch zum Beispiel gezwungen, so ein T-Shirt zu tragen, wo drauf stand, Eddie Guerrero is my favorite wrestler. Und auch da gab es also eine Fehde, die da reingespielt hat, und zweimal auch an diesem Abend, muss man ja sagen, ja, zwischen Chavo und Eddie. Und auch da muss ich war damals auch ein ganz großer Eddie Guerrero-Fan. Also Jericho und Eddie damals, das waren zwei unglaublich talentierte, aber auch unglaublich unterhaltsame Charaktere und Wrestler. Und da hat man schon gesehen, dass die eigentlich nochmal eine große Karriere machen würden. Interessanterweise ja eben dann nicht bei WCW, sondern bei WWE. Jericho war ja im gleichen Jahr, war also kurz darauf, ne, war 99, ist ja dann Jericho auch rübergewechselt.
Genau.
Und der Eddie dann Anfang 2000 und da sind sie richtig durch die Decke gegangen, sage ich mal. Aber ich finde, man hat damals im Anfang des Jahres 98 schon gemerkt, also im Frühling besser gesagt, dass das richtig coole Typen sind, auf die man eigentlich setzen muss. Also wenn ich mir das vergleiche, was wir sonst noch so bei dieser Nitro-Sendung gesehen haben, da stechen gerade solche Leute für mich auch rückblickend betrachtet nochmal richtig heraus.
Auf jeden Fall bin ich komplett bei dir. Ich war fast ein bisschen enttäuscht, dass wir dann hier so ein kurzes Match bekommen haben, was nur eine Minute 52 ging. Irgendwo, also noch nicht mal zwei Minuten. Auch da war wiederum Story drin. Also es war ein schnell geführtes Match und es gab wirklich einen ja krassen Nearfall, nämlich in dem Moment, als hier quasi gab es so einen Augenblick, wo quasi ein Eddie Guerrero oben aufs Apron gesprungen ist und Jericho fast in ihn rein geschubst worden wäre irgendwo und dann gab es die Kollision und ein Chavo hat hier fast das Match gewonnen und hat ihn fast einrollen können und das Publikum ist ausgerastet. Man hat gemerkt, die sind hier dann doch schon auch in diesem Chavo-Charakter, der natürlich hier als totaler Underdog in das Match gegangen ist, sind die drin. Am Ende aber dann doch ein relativ klarer Sieg für einen Chris Jericho, der eine Headscissor von Chavo in die Walls of Jericho kontert und Chavo, der eben dann auch sehr, sehr schnell aufgibt. Eddie kommt in den Ring. Und auch da muss ich wieder zu Markus überleiten. Markus, dann gibt's hier Tough Love von Onkel Eddie.
Ja, gab eine richtige Bestrafung, weil es gab während des Matches diesen Dropkick eben, als der Eddie selber getroffen wurde. Und da gab's richtig eine Ohrfeige von Eddie gegen Chavo, der ihm quasi die Leviten gelesen hat. Das war wirklich wie so eine, ja, wie so ein Onkel, der halt seinen Neffen zur Sau macht vor versammelter Menge. Was mir aufgefallen ist, dann es gab noch einen kurzen Highlight-Clip. Und in diesem Highlight-Clip haben wir die richtige Jericho-Musik gehört, weil wenn man es auf dem Network schaut, das finde ich ja ganz, ganz grauenhaft, dann bekommt man die Walls of Jericho und das ich weiß, ich bin inzwischen gewohnt, ich hasse es trotzdem, abgrundtief. Und da habe ich mich richtig gefreut, im Highlight-Clip die richtige WCW-Theme damals zu hören von Jericho.
Ja, das ist ja bei einigen Themes so, ist ja auch bei Hollywood Hogan beispielsweise ja auch so, da wird dann die NWO-Musik drüber gelegt und bei DDP, finde ich, stört es mich, glaube ich, noch ein bisschen mehr als bei Jericho, ehrlich gesagt.
Ja, kann ich nachvollziehen, ist auch irgendwie auf einer Höhe für mich. Ja. Also.
Aber ansonsten hier auf jeden Fall ein gutes Opening-Match, wie ich finde, schnell geführt. Und dann eben auch gleich mehrere Storylines, die fortgesetzt worden sind. Das kann man so machen. Shaggy, jetzt ist hier dein Part, weil wir sind jetzt erstmal auf der Rückblicksallee hier.
Ja, also wir drei haben zuerst über den Beginn der Nitro-Show geredet. Da gab es die Nitro Girls, es gab Hall, den Macho Man Randy Savage, es gab Jericho, es gab Eddie Guerrero, Chavo Guerrero. Und jetzt kamen wir erneut, es gab auch Erhuvi, den wir gesehen haben in dem Rückblick. Und den haben wir jetzt nochmal Rückblick, also in der Promo, den haben wir jetzt nochmal in dem Rückblick gesehen, wie er damals demaskiert wurde. Dann gab es erneut, ich glaube schon den Rückblick auf die Verletzung von Buff Bagwell durch Rick Steiner, durch einen Bulldog von Rick Steiner vom obersten Seil. Da ist der Kopf so zurückgefedert. Und ich glaube, diesen Rückblick auch für die Verletzung, den werden wir in der Sendung heute noch ein paar Mal besprechen können. Deswegen überspringe ich das ganz kurz. Ja, und dann gab es zum Highlight der Nitro-Show, des ersten Tages zumindest, es gab diesen Lookalike-Contest, diesen Rückblick auf dieses...
Nitro-Party.
Das war ganz schlimm, oder?
Machen wir das auch? Wäre doch lustig, Olaf fängt wieder Slash LaRue oder so.
Ja.
Das wäre eine super Idee, oder?
Da muss ich meinen Bart noch ein bisschen abstutzen. müssen wir unbedingt auch machen. Auf jeden Fall, das haben wir ja letztes Mal ja schon gehabt, diese komischen Nitro-Partys, die es da gegeben hat. Ich fand es auch so schön, haben sie nicht gesagt, dass wenn ihr gewinnt, dann schicken wir euch auch ein paar der Nitro-Girls vorbei, damit diese Gespräche der Damen vor, wenn die irgendwie da mit dem Wagen vorgefahren kommen, wahrscheinlich so, oh scheiße, ey, jetzt müssen wir hier mit 40 betrunkenen Typen irgendwie abfeiern und wir müssen uns hier die dümmsten Anmachsprüche der Welt anhören. Also ganz grauenhaft, Markus.
Das ist richtig, aber trotzdem finde ich, sollten wir da teilnehmen und nochmal ein Video einschicken. Vielleicht kommen ja auch dann die Nitro Girls zu uns.
Ja, ein VHS-Tape, wie man so schön sagt. Ne? Es gibt unfassbar viele Rückblicke. Danach gibt es nämlich den nächsten Rückblick, nämlich nochmal auf die Verletzung von Buff Bagwell und dann kommentieren die das Kommentatorenteam nochmal so ein bisschen, was da passiert ist. Er wurde operiert, es gab ein Update, irgendwie das größte Update soll es nochmal bei Thunder geben und es gibt trotzdem gute Nachrichten, dass er sich am Anfang halt eben nicht bewegen konnte, dass er gelähmt gewesen ist und dass aber später bereits kleinere Bewegungen möglich gewesen sind und mehr gibt es dann eben, ja, wenn die Operation vonstatten gegangen ist. Und das zieht sich auch, also auch dieses Update ist eine Geschichte, die zieht sich durch die gesamte Show. Ich finde das ja okay, wenn so eine krasse Verletzung passiert, wenn man das mal macht, aber ich glaube, das war jetzt auch allein in der Show, glaube ich, drei oder vier Mal, wo das aufgegriffen worden ist. Das war schon ein bisschen schlimm. Und passend zu diesem Rückblick gibt's den nächsten Rückblick dann, nämlich ein Rückblick auf die Promo von Macho Man, die wirklich in minutiös kleine Teile filetiert worden ist und sie dann über die gesamte Show zu teilen, Markus. Warum?
Ja, ich weiß es nicht. Man hat unglaublich viel Zeit versucht da zu strecken mit diesen ganzen Rückblicken und es ist wirklich, also kein Wunder, dass die Quoten dann so niedrig waren. Was halt interessant ist, auch wenn wir aufs nächste Segment dann gucken, war allerdings schon, man hat in dieser ersten Stunde Stars gesehen, die man sonst in der ersten Stunde eigentlich nie gesehen hat.
Ja, das auf jeden Fall. Man hat gemerkt, dass hier die Konzeption so ein bisschen anders ist. Wir haben das ja schon bei früheren Ausgaben hier von Head to Head immer erzählt. Da wird oft die NWO angeteased, mehr oder weniger, wird gesagt, so im Main Event gibt's das und das oder der und der will sich noch zu Wort melden. Aber dann hat man das doch eher in die zweite Stunde gepackt, wenn man eben mit der WCW hier, mit der WWF hier Head-to-Head gegangen ist. Hier hat man das nicht gemacht. Hier hat man wirklich dann die großen Namen gebracht, hat auch versucht, glaube ich, mit diesen Rückblicken nochmal diesen Wiedererkennungswert zu erzeugen. Aber man hat es halt einfach heillos übertrieben. Und auf mich hat sich auch wie Zeitspiel angefühlt. Aber Shaggy, weiter ging es mit Hollywood Hogan, der hier eben mit dem Disciple und Eric Bischoff rauskam und nochmal sagen musste, was er für ein toller Hecht ist.
Ganz genau, wir hatten ja jetzt schon genug Rückblicke, deswegen warum nicht noch ein Segment mit NWO-Begleitung. Aber Hogan ist ja ein großer Name, klar, Bischof und den Disciple im Hintergrund, ich weiß es nicht. Ich musste lachen, als ich ihn gesehen habe, ich sag's mal so. Ja, Hogan sagte halt einfach, dass er die Macht ist, er ist Hollywood Hogan, dass er regiert die WCW und sagte auch, so jemand wie den K-Dog braucht er nicht. Wenn er jemanden wie ihn braucht, dann fährt er in irgendeine böse Gegend und holt sich irgendjemanden, der seinen Garten macht. Das fand ich übrigens...
Ein Hobo.
Genau, ein Hobo, ja.
Das fand ich übrigens witzig.
70 Hobos.
Das fand ich übrigens witzig.
Ja klar, du hasst ja auch Conan.
Nee, ich hasse Conan nicht, aber ich würde es auch so sagen, glaube ich.
Aber ich habe mich in dem Moment gefragt, sag mal, bild ich mir das nur ein oder war das halt ultra rassistisch? Oder hat man das einfach so akzeptiert damals?
Ich glaube nicht, dass Hogan rassistische Äußerungen tätigt.
Ich fand das auch total... unangebracht. Also Hobos, wenn man so direkt übersetzen will, wären es quasi Penner, also auch vom Diktus her. Meint er, also wenn Conan und Nash das Beste sind, was du auftreiben kannst, dann gute Nacht, denn ich finde in Hollywood irgendwie 40 andere Penner und die können mir dann den Rasen machen. Also es war unglaublich rassistisch eigentlich und das Gute war allerdings, man hat es kaum verstanden, weil zu dem Zeitpunkt ist ihm schon so, ist euch das aufgefallen, die Stimme ausgegangen, weil er muss sich immer verstellen, weil er diesen aggressiven Hogan-Ton hat und der arme Hogan, da hätte man einen Schluck Wasser trinken sollen, glaube ich.
Ja, aber generell ist das ja hier so ein bisschen die Episode, wo sich Hogan selber feiert.
Es war nix, oder?
Überhaupt
es war aber
nix.
Im Grunde hat er nix gesagt.
Eigentlich nicht. Ich fand es aber gut, den Disciple endlich mal nicht in einem Gimmick zu sehen, sondern als er selber quasi. Als der hinter Hogan steht und eigentlich immer nur mit Hogan hinterherläuft und seinen Gürtel trägt. So, das war, glaube ich, die Rolle seines Lebens.
Tust du ihm mal ein bisschen Unrecht.
Ja.
Ja, doch, ich finde Beefcake in den späten 80ern war ein absoluter Over bei
WWE. Naja, es war mein Lieblingswrestler in den späten 80ern. Wem sagst du das?
Ach ja, auf jeden Fall, inhaltlich war das hier halt eben überhaupt nichts, muss man mal ganz klar so sagen. Es war Selbstbeweihräucherung und rassistisch und problematisch an allen Ecken und Enden. Und auch das wäre für mich ein Punkt gewesen, dadurch, dass kein Storyline-Bezug so richtig hier dabei gewesen ist, ich hätte in dem Moment weggeschaltet, weil ich nicht wüsste, was die mir gerade erzählen wollen hier. Also keinerlei Zusammenhalt hier innerhalb der WCW Nitro-Folge. Es folgte, Überraschung, ein Rückblick.
Oh ja.
Ne? Nämlich auf den Turn von Bret Hart und dass er nicht nur den Macho Man niedergeschlagen hat, sondern Markus auch Roddy Piper niedergeschlagen hat.
Genau, der kam dann nach der Entscheidung des Matches zum Ring, hat den Bret konfrontiert und der hat dann den Piper einen Ohrfeige, einen Schlag verpasst und hat dann auch so ja, fies gegrinst. Und spannend, spannend. Mal gucken, was noch so alles bei Thunder und Nitro passiert ist.
Vor allem bei Thunder. Es ist ja so ein bisschen, wie gesagt, eine Rewind-Show eigentlich. Danach gibt's mal wieder ein Match. Wir haben ein Match zwischen Scott Norton und, ich habe versehentlich Goldberg hier geschrieben, also statt Goldberg, der damals der amtierende US-Champion gewesen ist. Zwischendurch gab's noch eine Event-Ankündigung, dass die WCW nach New York, nach Long Island kommt. Goldberg zu diesem Zeitpunkt 76-0 auf seiner Siegesserie und war mega over. Genau so. aber ich muss sagen, Shaggy, ich fand diesen Kampf gar nicht so schlecht. Also da hat Scott Norton hat gut dagegen gehalten. Goldberg hat das gemacht, was er immer macht. Er hat nichts verkauft. Aber für den Goldberg-Charakter, finde ich, war das hier ein durchaus solides Match.
Hat auf jeden Fall gepasst. Ich meine, Goldberg ist gegen Ende nochmal ausgerutscht, aber kann man mal verschmerzen. Wenn er nur einmal im Match ausrutscht, dann ist es in Ordnung. und man muss sagen, du hast gesagt, zu diesem Zeitpunkt, US Champion hat den Gürtel ja erst eine Woche zuvor, hat er ihn doch, glaube ich, erst gewonnen gegen Waven bei Nitro in der Woche davor. Und das heißt, kommt er endlich mit Titel und Scott Norton. Ich dachte, wir hatten ja schon ein Match, was fast 2 Minuten gedauert hat. Warum nicht noch ein zweites langes Match in die Sendung einbauen nach gefühlten 20 Rückblicken? Das Match war aber wirklich, ich war überrascht, das war gar nicht so schlecht. Also Norton ist ja auch wirklich ein guter Wrestler für seine Statur, der in Japan ja auch vor allem für Furore gesorgt hat. Bei der WC ist er ja nie über so einen großen Status, hat er nie einen großen Status irgendwie erreicht. Und ich fand das Match okay und am Ende, natürlich, wie es anders kommen sollte, Spear, Jackhammer und ja, war in Ordnung.
Das Einzige, was ich ein bisschen merkwürdig fand, war dieser Moment, wo Goldberg einen Shoulderblock in die Ringecke zeigt, Norton irgendwas ihm zuflüstert, während Goldberg noch so an seinem Bauch quasi hängt und Norton ihn einfach hochhebt in den Shoulderbreaker. Das fand ich merkwürdig, aber ansonsten, Markus, war das okay, oder?
Ja, ich finde auch, also Scott Norton hat da wirklich in diesen knapp, weiß ich nicht, 3 Minuten hat er wirklich gezeigt, warum er eigentlich ein sehr solider Wrestler immer war. Er war auch ein zweifacher New Japan IWGP Heavyweight Champion, also hat schon was gekonnt, das hat man da auch gemerkt und ja, Spear, Jackhammer, auf jeden Fall besser als gegen den Fiend und da bin ich schon zufrieden heutzutage.
Genau, und wir sehen Goldberg ja am zweiten Abend nochmal, muss man auch sagen, man muss ja irgendwie die Siegesserie hier nicht nur am Leben halten, sondern auch befüttern und da geht's dann gegen einen von Shaggys absoluten Liebling, nämlich gegen Jerry Flynn.
Oh, da freue ich mich schon sehr, sehr, dieses Match besprechen zu können. Witzig wäre es gewesen, wenn Goldberg am nächsten Tag dann schon eine Siegesserie von 90-0 gehabt hätte.
Das hat man ja nachher so gemacht.
Gemacht, aber man hätte das von einem Tag auf den anderen machen sollen. Das wäre noch viel witziger gewesen. Das hätte ich der WCW damals übrigens auch zugetraut. Aber die haben sie so nicht gemacht, sondern man hat da tatsächlich zumindest ausnahmsweise die richtigen Zahlen genannt. Aber wo wir gerade bei so einem coolen Match waren, warum denn machen wir nicht nochmal einen Rückblick? Und zwar einen Rückblick auf die Promo des Macho Mans.
Hat eine Promo gehalten, waren?
Nicht an dem Abend.
ja, genau. Es gab noch einen Rückblick, schon wieder. Danach gab es wieder mal ein Segment, in dem eigentlich auch nichts...
Es gab zwei Rückblicke.
Es gab zwei Rückblicke, habe ich einen vergessen.
Es gab Macho Man und dann gab es den Brad.
Ah ja, stimmt. Du hast recht. und im Anschluss gab es dann eben das Segment mit Mean Gene und Bret Hart. Why? Ja, und auch hier... War es eigentlich nur Zeitschinderei, oder Markus? Weil Brad im Endeffekt sagt, Erklärung gibt's nicht, sondern die gibt's erst, wenn ich mit Hollywood Hogan persönlich im Ring stehe.
Ja, vorausschicken möchte ich habe die Storyline damals richtig gehasst. Und man sieht auch, Brad turnt einfach und ist mit zum Hogan-Fan, hat damals nie Sinn gemacht. Ich finde, man merkt auch, wenn man sich das anschaut, dass dem das völlig wurscht war. Also da hat er sich dann sein Herzblut reingelegt, wirkt auch total lustlos und... Er hat gesagt, ich möchte Hogan ins Gesicht schauen und meinen Grund nennen, aber Hogan ist jetzt nicht da, also mache ich das morgen. Aber wir haben doch den Hogan vor einer halben Stunde erst gesehen.
Ja.
Ich habe das nicht verstanden. Ist er dann wieder nach Hause gefahren?
Der ist in seinem privat abgesperrten Dressing Room irgendwo oder in seiner Limousine. Ich habe es auch nicht verstanden. Das kannst du ja auch niemandem erzählen. Also die Show war ja nur eine Stunde lang und jetzt ist er gerade eben nicht. Er ist jetzt hier gerade nicht im Ring. Vielleicht war das so im Sinne von, für die Zuschauer ist ja das Geschehen im Ring quasi das Universum, wo es spielt. Und wenn da jetzt gerade keiner im Ring steht, dann ist er auch einfach nicht da.
Aber es wurde auf jeden Fall diese Konfrontation angeteased und die wurde am nächsten Tag bei Nacho Stunde 2 und 3 mehrmals nochmal angeteased. Also da. Erwartet uns ja wohl eine richtig heiße Konfrontation.
Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich meine, für das Publikum in der Halle, wir haben es ja auch schon gesagt am Anfang, wurde ja komplett, auch der nächste Tag wurde hier ja schon aufgezeichnet. Sind also ein Hogan und ein Bret Hart jetzt mehrfach an dem Abend zum Ring für Segmente gekommen. Das ist auch vielleicht nicht unbedingt das Spannendste, wenn du im Publikum bist.
Ja, generell sehr schwierig. Und auf jeden Fall endet damit dann auch die erste Stunde hier schon. Also mit ganz vielen Rückblicken, mehreren Segmenten und zwei Matches. Die keins dauert länger als 3 Minuten. aber dann würde ich mal sagen, wenn wir jetzt hier die erste Stunde von Nitro an diesem Montag dann ja geschafft haben, schalten wir doch mal rüber zu Raw. Da geht's dann ins Virginia Coliseum und es ist die Nacht nach Unforgiven und da gab's unter anderem das Inferno-Match zwischen dem Undertaker und Kane. Es gab Steve Austin gegen Dude Love und es ist auch der erste Pay-Per-View nach WrestleMania gewesen, wo damals ein Steve Austin ja seinen ersten Champion-Titel geholt hat. Also Steve Austin hier noch der der heiße Scheiß, also so richtig, das war auch, hat man auch direkt gemerkt, dass er hier im Mittelpunkt der gesamten Show stand, und das ganze Ding stand hier unter dem Motto, was wird passieren, nachdem ja am Vorabend ein Stone Cold Steve Austin Vince McMahon mit dem Stuhl niedergeschlagen hat. Will this be the night where Vince McMahon fires Stone Cold Steve Austin? So, nee, kann ich schon mal sagen, tut er nicht. Aber ja, die Geschichte ist hier auf jeden Fall da. Und, Markus, das ist ja unser Aufhänger dieser Episode, DX launched an assault on WCW. Und wir fangen auch gleich mit einem Segment hier an, nämlich vor der Halle, wo DX mit versammelter Mannschaft steht und sich bereit macht, quasi nach Norfolk zu fahren, wo WCW Nitro stattfand.
Genau, also das war quasi ein paar Kilometer nur weg, Norfolk, Virginia, und dann das Hampton Coliseum in Hampton, Virginia, genau, wo dann im WWF stattfand. Und da hat man sich auf den Weg gemacht und hat gesagt, wir werden jetzt mal gucken, wir werden da runtergehen und werden sie aus dem Wasser blasen, mehr oder weniger. Also die DX hatte sich vor einem Jeep versammelt, Triple H, Road Dogg, Billy Gunn, X-Pac und China. Triple H hat noch eine schöne Motivationsrede gehalten, am Ende gab es auch den schönen Satz, einer für alle, alle für einen. Und ja, interessanterweise, das war auch der Grund, warum du diese Raw und Nitro-Folge ausgewählt hast, Olaf. Das ist ja ein Moment, der uns auch vom WWE heutzutage in der WWE-Geschichtsschreibung ja mehr oder weniger immer wieder aufs Auge gedrückt wird. Das war also ein ganz zentraler Moment nach WWE-Geschichtsschreibung, als die DX zu WCW gefahren ist. Und ich hatte das auch nicht mehr so im Kopf und war auch richtig gespannt, was man sich da alles überlegt hatte, ganz ehrlich.
Ich glaube, das waren wir alle. Ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich so im Nachhinein, es ist ja wirklich, ich glaube, bei uns allen viele Jahre her, dass wir damals diese Invasion gesehen haben, irgendwie doch so ein bisschen enttäuscht, oder? Haben wir das nicht alle viel cooler in Erinnerung? Letzten Endes ist da ja überhaupt gar nichts passiert. Ich würde sogar sagen,
verrat doch nicht
noch schon viel weniger. Nee, ich will, okay, dann nehmen wir das irgendwie zurück. Aber ihr habt ja auch, ich beschwere mich ganz kurz bei Olaf, weil er hat was ganz, ganz Wichtiges vergessen gehabt. Und zwar bei Unforgiven. Du hast zwar Unforgiven angesprochen, aber das wichtigste Match von Unforgiven hattest du nicht nochmal erwähnt. Hat zwar hier bei War keine Rolle gespielt, aber der New Midnight Express traf auf den Rock'n'Roll Express.
Ich wusste es, dass du das nochmal hier unterbringen würdest. Ja, das gab's auch. Und es gab auch die New Age Outlaws gegen LOD 2000. Ja.
Die besten LOD.
Ja. Und Steve Blackman war auch dabei, Shaggy.
Steve Blackman war auch auf der Card, ja. Ja.
Es hat insofern aber schon eine Rolle gespielt, weil New Midnight Express waren ja auch Teil der NWA, und die sollte an diesem Abend ja schon noch eine Rolle spielen, weil da gab es ja auch Zoff in diesem Stable.
Das ist richtig, das sollte auch eine Rolle spielen. Und natürlich auch einer der wichtigsten Männer der NWA hatte auch einen großen Auftritt. Da sollten wir aber auch später, ich meine jetzt nicht Dan Severn, ich rede jetzt von Barry Windham, aber da kommen wir auch später drauf zu sprechen.
Der hat auch eine riesige Rolle gespielt, der gute Barry Windham.
Ist gut, dass wir schon, normalerweise gibt's ja Rückblicke heute, aber wir sagen jetzt schon alles im Voraus, aber ist egal. Irgendwas machen wir falsch heute.
Die WWF hat's auch hier falsch gemacht, die hat einfach nicht genug Rückblicke präsentiert, wenn du mich fragst.
Ganz
ich konnte dem ganzen Geschehen gar nicht mehr folgen. Fangen wir zum ersten Match hier an. Also, wir haben, das erste Match ist Owen Hart und Ken Shamrock gegen Mark Henry und The Rock. Die Nation of Domination hier in kompletter Zahl. Damals ohne Farouk natürlich schon, der wurde damals schon rausgekickt. Der war ja quasi auf der gegenüberliegenden Seite unterwegs, weil am Vorabend gab es eben auch das Match Farouk, Ken Shamrock, Steve Blackman gegen D'Lo Brown, Mark Henry und The Rock. Und damals hat dann auch ein The Rock den Pinfall eingesteckt und wurde von Farouk per Dominator gepinnt. Das ist so ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Und jetzt haben wir hier eben hier dieses Match. Aber Markus, so richtig ein Match war das ja eigentlich gar nicht, sondern es war ein bisschen Gepose und dann gab es einen überraschenden Turn.
Ja, es war das heiße Programm in diesem Match, war dann Ken Shamrock gegen The Rock. Und auf das hat das alles hingearbeitet, als plötzlich Owen Hart, der Tag-Team-Partner von Ken Shamrock, eben diesem Ken Shamrock, einen Low-Blow verpasst hat und dann noch einen Spinning-Heel-Kick. Ja, und dann ist überhaupt abgegangen, da wurde auch noch ein Stuhl in den Ring geholt und Owen Hart hat mit Hilfe der Nation of Domination den Shamrock hart attackiert und die haben auch noch vermeintlich das Bein gebrochen, als sie da das Bein im Stuhl festgesteckt haben und dann kam der Owen vom Seil. Zum Glück kam ganz schnell Rettung infolge von Steve Blackman, dem uncharismatischsten Star aller Zeiten. Ich habe gar nicht bemerkt, dass er da ist, aber ich habe nur gesehen, wie er dann plötzlich verprügelt wurde.
Ich habe tatsächlich den Angriff von Farouk irgendwie übersehen, weil ich da mir Notizen aufgeschrieben und so, Moment, wer ist denn der Typ in der Jeans auf einmal? Der war doch vorher nicht da. Also es gibt einen großen Beatdown und Owen Hart beißt ja hier auch noch Ken Shamrock ins Ohr und hat dann heutzutage Shayna Baszler-like, beziehungsweise Mike Tyson-like, je nachdem, wie man es gerne auslegen möchte, Blut um den Mund und so. Und ja, Shaggy, wie beurteilst du hier diesen Turn von Owen Hart? Damals hat man ja gedacht, das wäre ein Turn gegen Ken Shamrock, aber es ist ja tatsächlich ein Turn zur Nation of Domination gewesen.
Ja, sehr überraschend, aber ich mochte irgendwie Owen Hart. Obwohl er überhaupt nicht zur Nation of Domination gepasst hat, fand ich da irgendwie diese kurze Zeit, ich weiß nicht, irgendwie, der war, der Kanadier. Wirkte blasser als die anderen, ein bisschen. egal. Also ich fand es irgendwie ganz, was ich aber, ich möchte ganz kurz, weil jetzt schon mal du Mike Tyson angesprochen hast, wir haben ja auch mit hier unser Markus, auch einen Box-Experten da, ganz kurz fragen, weil ich es gestern erst gelesen habe. Tyson Holyfield 3, wird's das geben?
Es wird bestimmt geben. Aber sehen möchte das wahrscheinlich niemand, aber da wird es schon sehr viel Geld geben, vielleicht ja auch in Saudi-Arabien, und die haben ja derzeit das Geld auch locker sitzen. Da kannst du dich schon drauf freuen, ja.
Okay, ich freue mich drauf, ja. Warum nicht? Rentnerboxen auch ganz gut. Ja, kann man so machen, finde ich in Ordnung. Ich mag Owen Hart als Heel sowieso irgendwie deutlich mehr. Finde ich in Ordnung, gerade der Turn war ja auch ganz cool. Ich fand, der war ganz cool gemacht letzten Endes. Aber ich lasse mir natürlich nicht die Möglichkeit nehmen, wenn es schon mal auftaucht, auch mal Steve Blackman nochmal zu erwähnen. Steve Blackman und Jerry Flynn in einem Podcast sprechen zu dürfen, das ist ein Highlight für mich. Tatsächlich, da freue ich mich sehr. Also Steve Blackman, den mag ich.
Ja.
Er ist so langweilig.
Lass mal stehen. Ich fand ihn nie so schrecklich. Ich fand seine Zeit als Hardcore-Champion fand ich sogar recht unterhaltsam, muss ich
sagen. Habt ihr euch nie gewünscht, das Match of the Century, Traummatch Jerry Flynn gegen Steve Blackman? Nie?
Ja, aber Jerry Flynn hatte wenigstens eine coole Musik. Also Jerry Flynn ist sicherlich eine Stufe über dem langweiligen
Steve Blackman. Steve Blackman hat eine coole Hose.
Tja.
Das sieht aus wie eine Schlafhose.
Und der ist jetzt hier Kopfgeldjäger. Was ist denn Jerry Flynn, bitteschön?
Jerry Flynn ist MMA Superstar.
Kampfsportler.
Ach so, okay. Na gut. Lass mal weitermachen hier, bevor wir uns hier im Quatsch verrennen. Wir gehen in eine Werbepause. Es gab dann nochmal den Rückblick auf die Geschehnisse von zuvor, falls man die Werbepause irgendwie Amnesie dazwischen durchbekommen hat, damit man es ja nicht vergisst. Und es ging dann weiter mit einem Segment von Dude Love und dem Love Shack. Ich musste ja wirklich lachen, wie das hier aufgedröselt worden ist. Da war dann so ein Hippie-Wagen, den man hier so als Deko aufgebaut hat. Zwei Bikini-Damen mit Peace-Zeichen irgendwie bemalt, die getanzt haben. Shaggy, das ist doch eigentlich was für dich gewesen, oder?
Ja, ich fand, die Damen waren auch auf jeden Fall nett anzusehen. Auch das Segment war ganz witzig. Also ich mochte ja den Dude Love-Charakter sehr. Vielleicht war es ein bisschen zu lange letzten Endes, aber finde ich vollkommen in Ordnung. Also der war ja immer noch im Titel geschehen, im Titelrennen, wollte immer noch Steve Austins Gürtel, und da sollte ja auf jeden Fall später in der Show noch was dazu geben. Fand ich in Ordnung, hat Spaß gemacht, ich mochte den Dude Love.
Markus, was sagst du dazu, was man hier so aufgedröselt hat, ja, mit den Geschehnissen? Weil das war ja schon eine Überraschung, dass dann hier quasi ein Dude Love ein Deal mit Mr. McMahon eingeht.
Ja, der Mr. McMahon hat auch eine klare Empfehlung ausgesprochen. Er hat gesagt, also wenn ich Sie wäre, Herr McMahon, ich würde Austin entlassen und mich selbst zum Champion machen, also mich, den Dude Love. Ansonsten habe ich nicht so gut aufgepasst, aber weil die Damen, die waren wirklich hübsch.
Ja.
Das ist mir aufgefallen. Aber an sich war das schon, dieser Dude Love Character war ja völlig abgedreht. Also so ein Typ, der eigentlich der Shawn Michaels spielt, aber gar nicht so aussieht. Und also ich fand das Gimmick damals auch interessant, das hatte eine interessante Dimension. Das war tatsächlich fast schon so dreidimensional, wie wir es eigentlich heute bei WWE auch selten sehen, weil ja da die Geschichte dahinter steckt. Im wahren Leben wollte er, als Jugendlicher wollte immer Dude Love sein, und er war ja der ungeliebte Mankind, und jetzt konnte er quasi on air seine Traumrolle spielen. Also ich fand diesen Dude Love Character auch immer interessant.
Ja. Ja, ich fand das Segment ja auch ein bisschen zu lang, da bin ich ganz bei Shaggy, aber das hat schon ganz gut funktioniert. Vor allem auch das ist natürlich dann eine Hinführung auf das, was später kommen sollte. Auch diese Empfehlung, die hier ein Dude Love ausgesprochen hat, wird hinterher aufgegriffen wieder. Das hat schon so innerhalb der Raw-Sendung so seinen roten Faden, und deswegen kann ich auch damit leben, auch wenn ich das ein bisschen zu lang fand. Aber das war schon ganz witzig, aber aus heutiger Sicht natürlich ist der Charakter eben auch so wunderbar absurd. Weiter ging es mit einem Segment von der DX natürlich und vor der Arena, wo WCW Nitro stattfand, und die waren da mit ihrem Jeep unterwegs und feuern die ersten Schüsse. Auch das Markus relativ unspektakulär eigentlich. Und das waren ein paar, wie immer, ein paar schlechte Wortwitze dabei, aber ansonsten.
Naja. Ja, wurde irgendwie, die Leute wurden gefragt, seid ihr der Meinung, dass Eric Bischoff sagt? Seid ihr der Meinung, dass WCW sagt? Und dann hat man wohl so einen Schuss nachträglich eingebaut aus diesem Kanonenrohr, das so auf dem Jeep aufmontiert war. Und das war es dann erstmal. Es gab eine Werbepause, aber dann ging es ja direkt wieder vor die Halle. Und diesmal haben wir dann den Jeep verlassen und sich zu Fuß auf den Weg direkt zur Halle gemacht und haben einfach auch die Leute gefragt, ja, glaubt ihr, findet ihr, dass WCW nervt? Und aber da war so eine Mitarbeiterin, die meinte, ja, natürlich nervt WCW.
Aber ja. Glaubt ihr nicht, dass der Schuss aus der Kanone von Billy Gunn kam? Die haben wir ja gar nicht angesprochen. Habt ihr das ganz im allerersten Segment, ja, hat der Billy Gunn doch die Kanone irgendwie an der Hose? Nur mal so.
Ja, die Peniswitze durften halt nicht sein, wenn du schon so ein gewaltiges Ofenrohr da irgendwo hast. Natürlich, dann hat er, das war ja im ersten Segment, hat Triple H auch gesagt, so, rührt euch, und dann hat doch, hat er auf dieses Ofenrohr geschaut, was oder auf diese Kanone geschaut, die da bei Billy Gunn zwischen den Beinen war und so. Egal. Ja, witzig.
Ich mochte die Exa damals sehr gerne.
Ich auch.
Ich war auch noch ein Jugendlicher. Hat halt den Zeitgeist schon getroffen. Heute ist es vielleicht so ein bisschen cringy, aber wenn du so ein Jugendlicher bist, ne, also bei mir hat das damals schon gezündet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Klar, ja, absolut. Totale Revoluzzer und so.
Kann die Segmente vergleichen, weil letzte Woche haben wir auch bei NXT, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, die Ex-Segment gesehen. So, hat sich schon ein bisschen verändert. Ich meine, abgesehen auch, gut, da war jetzt ein Shawn Michaels noch mit dabei, der sieht ja auch mittlerweile wirklich echt aus wie Karl Dall. Man muss es ja nochmal sagen. Also, aber egal, das ist ein anderes Thema.
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das war jetzt quasi, gibt's ja, ich glaube, hier jetzt das dritte Segment, was Markus gerade angesprochen hat, wo man dann vor der Arena ist und ein paar Fans fragt und dann auch fragt hier, who rules pro wrestling? Und dann ruft die Mitarbeiterin auch, ja, die Ex, ne? Und ja, naja, ob das jetzt so ikonisch ist, weiß ich noch nicht. Nächstes Match. Die Headbangers, die stehen schon im Ring und warten auf ihre Gegner und jetzt denkt man kriegt irgendwie so ein festes Tag-Team. Und Markus, dann kommt Terry Funk und Too Cold Scorpio raus. Ich war überrascht.
Ja, das war überraschend. Und ich hab mich an das Tag Team auch noch erinnert. Und ich bin in der Meinung, auch wenn man das Match jetzt gesehen hat, man hätte aus dieser Paarung, aus dieser Kombination Terry Funk und Too Cold Scorpio eigentlich viel mehr machen können. Terry Funk damals schon im hohen Alter, aber eigentlich noch sehr fit. Und Too Cold Scorpio, ein super spektakulärer Wrestler. Ich mochte das Tag Team. Und irgendwie schade, dass die immer nur so ein bisschen über den Jobbern standen. Und mir hat das Match eigentlich auch ganz gut gefallen. Das war nicht richtig lange. Anfangs war auch natürlich null Stimmung, wie immer, wenn die Headbangers im Ring waren. Aber das hat sich so ein bisschen gesteigert mit der Zeit. Wir haben unter anderem ja einen Moonsault gesehen von Terry Funk auf die Headbangers und dann ging's draußen richtig zur Sache. Die haben sich gar nicht mehr eingekriegt, bis dann irgendwann mal das Match einfach abgebrochen wurde vom Ringrichter. Aber ich fand das in Ordnung. Und wie gesagt, ich sag's gerne nochmal, das wäre ein Tag-Team gewesen, gerade in dieser Tag-Team-Division, die eh nicht so prall gefüllt war zu diesem Zeitpunkt. Terry Funk und Too Cold Scorpio, da hätte man schon deutlich mehr machen können.
Too Cold Scorpio ja übrigens ein paar Monate zuvor noch als Flash Funk auch angetreten bei der WWF damals. Und jetzt wieder Too Cold Scorpio. Wäre eigentlich auch witzig gewesen, Terry Funk und Flash Funk zusammenzusehen.
Die Funk-Brüder.
Die Funk-Brüder. Ja. Es gibt keinen schwarzen Funk.
Ich fand das Match übrigens auch okay. Ich fand das super unterhaltsam. Ich habe mir gedacht, als die Match-Ankündigung kam, dachte ich mir so, mein Gott, was soll das denn werden? Und dann hat man ja einfach da ja quasi einen wilden Brawl draus gemacht, der dann im ja No-Contest, Double DQ oder was auch immer geendet ist. Und dann haben die beiden Teams hier noch ein bisschen weiter gebrawlt. Wir haben noch einen schönen Moonsault von Too Cold Scorpio gesehen und dann den guten alten Finisher von Power and Glory eigentlich. Die Kombination aus dem Superplex und dem Big Splash von den Headbangers, auch wenn man sagen muss, dass hier ein Paul Roman einen bedeutend schöneren Big Splash springt, als das, glaube ich. Ich glaube, es war Mosh, der den hier gesprungen ist. Trotzdem, hat für mich gepasst. Shaggy, wie ging's weiter?
Paul Roma, immerhin ja auch ein Four Horseman, ehemaliger.
Das stimmt.
Ja, ging weiter mit dem, auch wie soll es anders sein, mit dem Rückblick. Obwohl, es gab ja die Rückblicke bei War fand ich jetzt bei weitem nicht so schlimm, weil es ja auch immer, es waren immer andere Rückblicke. Also nicht, es war nicht immer irgendwie ein ähnlicher Rückblick zu einer ähnlichen Geschichte, sondern es waren immer andere Rückblicke und man hat.
Es macht ja Sinn an sich. Mit Rückblicken zu arbeiten macht ja schon Sinn, weil du immer Gelegenheitszuschauer hast, genau. Aber dann halt, wie du schon sagst, wenn man die halt verteilt und verschiedene Dinge halt zeigt.
So, aber im Rückblick von einer ähnlichen Sache 10-mal zu zeigen, ist vielleicht auch nicht die richtige Sache. Hier hat man einen Rückblick gesehen, wie Austin Dude Love noch auf den Betonboden geworfen hatte vor einigen Tagen.
Du überspringst was.
Ach, es gab.
Du hast nämlich das nächste DX-Segment vergessen, wenn sie da vor der Garage quasi stehen.
Das stimmt. Ja, Also das war ja eigentlich so, dass ich dachte, jetzt muss ja noch was Großes kommen, weil man das ja noch so groß in Erinnerung hatte. Aber letzten Endes war das auch relativ unspektakulär. Die standen davor und das war's.
Sie wollten Freikarten,
ja, aber
genau, die angeblich bei WCW immer gerne verteilt wurden.
Ja, ja.
Das war auch nicht das Segment von der Garage, sondern es war ja wirklich dann am Eingang quasi durch die Glasscheibe so.
Okay.
Und, let my people go und so, lass mich rein. Ja, ganz merkwürdig. Auch das nicht ikonisch in irgendeiner Art und Weise.
Und also dämlich. Also eigentlich, rückblickend betrachtet, war es eigentlich eher peinlich für WWE, finde ich.
Wir haben gleich noch ein Segment und da sind wir ja durch. Dann können wir das so ein bisschen resümieren, was dieses ikonische DX-Invasion-Ding hier irgendwie dann tatsächlich gewesen ist. Danach gab es auf jeden Fall den diesen Rückblick. Es gab diverse Werbe.
Cineburst.
Genau, Cineburst, Kaugummi. Und das waren auch die einzigen Bilder von Unforgiven, die man hier bei diesen bezahlten Werbe, ja, Trailern quasi hier eingebaut haben. Wir hatten später noch mal was, aber das hier war eins davon. Da, was Shaggy gerade angedeutet hat, die Sache, wo ein Steve Austin Dude Love von der Rampe auf den Beton geworfen hat. Warum auch nicht? So, dann haben
war
wir...
War gar nicht so schlimm.
Nö.
Also, was wir später noch so gesehen haben und heutzutage, fand ich diesen Sturz, also vielleicht sind wir doch alle ein bisschen geschädigt, unter Anführungszeichen, und du siehst, was es heute für Bumps gibt, aber das war eigentlich gar nicht so schlimm, oder?
Ich glaube, das geht schon. Ich glaube, dass, wenn du den jetzt nicht jeden Tag dreimal nimmst, glaube ich, ist das durchaus was ein Wrestler abhalten kann.
Ja.
Also die Aktionen und Stürze, die Wrestler heutzutage nehmen, gerade die Dives übers Top Rope und so, sind da, glaube ich, bedeutend gesundheitsschädlicher, als wenn man das hier mal macht. Also und angenehm wird das auch nicht sein. Bin ich mir relativ sicher. Aber naja. Ja, jetzt ist Vince McMahon in der Arena. Er wird ja schon vorher angekündigt, dass er noch nicht da ist. Jetzt ist er da und ist dann auch im Ring zugegen und gibt hier ein Gesundheitsupdate, lieber Markus. Was ist denn da passiert und vor allem, was ist seine Strafe für Steve Austin? Das ist hier die entscheidende Frage. Wird er hier gefeuert, die Rattlesnake?
Nein, er hat sich was viel Besseres überlegt, also Gesundheitsupdate, ihm geht zu weit mehr oder weniger wieder gut, aber er wird sich natürlich an der Rattlesnake rächen und die Strafe, die hat's in sich. Stone Cold Steve Austin wird seinen Titel nämlich noch an diesem Abend in this very ring aufs Spiel setzen und zwar gegen niemand geringeren als Goldust.
Das war doch auch so super, oder? Man hat sonder was erwartet irgendwie hier vorher. Und dann, ja, er wird seinen Titel verteidigen. Ich könnte ihn feuern, ne? Das wäre aber zu gut für ihn. Stattdessen triffst du auf Goldust. Und denkst du,
ich sag mal so, wäre Nitro dreistündig gewesen, hätte man wohl das Match nicht im Main Event gebracht.
Wahrscheinlich. Ja. Aber das Match war gar nicht mal so schlecht, um das schon mal vorwegzunehmen, aber ist natürlich so dramaturgisch gesehen, ist es dann ja ein bisschen schwierig. Aber es gab ja noch einen Special Referee, Markus, wer war das denn?
Ganz genau, das war Gerald Briscoe, einer der ehrenwertesten Männer im Business, hat McMahon auch gesagt, also ein langjähriger Mitarbeiter, wir kennen ihn ja von den Stooges und so weiter. Der sollte das Match leiten, McMahon hat ihn auch gefragt, wirst du auch ein fairer Ringrichter sein? Meinte Briscoe, natürlich. Und dann meinte er nochmal McMahon zu Briscoe, hast du denn Angst vor Steve Austin? Und da meinte Briscoe, nein, denn wenn er mich angreift, das heißt, haben Sie, also bei Sie natürlich, haben Sie, Mr. McMahon, ja mir versprochen, wird er umgehend den Titel verlieren. Und da wurde halt dann quasi schon erzählt, was uns wirklich im Main Event erwartet, also quasi ein parteiischer Ringrichter, der dann mehr oder weniger dafür sorgen soll, dass Austin den Gürtel verliert.
Ja. Und Vince McMahon hat ja auch quasi noch mal den guten Goldust noch mal so ein bisschen degradiert, indem er quasi gesagt hat, dass ja jeder einen besseren Champion abgeben würde als ein Stone Cold Steve Austin. Und dann, Klammer auf, selbst so ein Freak wie Goldust wäre ein besserer Champion als Steve Austin. So, damit wissen wir ungefähr, wo Goldust in der Rangliste eines Vince McMahon steht und wo ein Steve Austin da steht. Trotzdem, ein Steve Austin ist darüber nicht begeistert. Wir sehen Backstage-Bilder, wo er ein bisschen wütend Dinge durch die Gegend kickt und seinen zornfreien Lauf lässt. Und Jackie, jetzt kommt das finale DX-Segment hier und da ist auch dieser Moment mit der Garage quasi, wo die DX mit diesem Jeep, den sie da haben, so eine Rampe runterfahren und unten ist die Garage und die wird dann zugefahren und dann stehen sie vor der Tür und rufen und so. Wie hat dir das gefallen?
We just wanna talk. Naja, also das war ja das Segment, worauf wir jetzt gewartet haben, weil letzten Endes habe ich gedacht, jetzt passiert nochmal irgendwas. Man hat es ja so spektakulär und innovativ in Erinnerung, aber das war das ganze Segment.
Ja, na, also so ein bisschen lustig war es. Ich fand es witzig, wie ein Road Dogg hier gerufen hat, so juhu. Das fand ich ein bisschen witzig, aber ansonsten ist diese DX-Invasion doch einfach ziemlich aufgebauscht worden, oder Shaggy? Dafür, dass das so ein, also gefühlt, ich meine, das ist jetzt 22 Jahre her, ziemlich, sogar ziemlich genau fast schon. Und gefühlt ist das doch so ein ikonischer Moment gewesen. Und dann schaust du dir es nochmal an und das ist eigentlich gar nichts.
Ja, die Idee dahinter war ja auch schon was Innovatives. Man versucht, man will eine Invasion starten bei der Konkurrenz, die direkt parallel wenige Autominuten entfernt auch wirklich gerade eine Show aufzeichnet oder aufnimmt. Die Idee war cool, die Idee war witzig, Umsetzung war auch in Ordnung, aber es ist halt bei weitem nicht so spektakulär passiert, wie man es in Erinnerung hat, komischerweise. Ja. Ich weiß nicht, wie es da Markus geht, ob der das auch so in Erinnerung hatte, wie es letzten Endes war.
Ihr seht das viel zu positiv für mich. War das ein absoluter Rohrkrepierer. Und ich fand es ein bisschen peinlich, wenn ich ehrlich bin. Also, befragen da irgendwelche Leute. Findet ihr auch die WWE besser? Ja. Und das war's. Also, ich fand das unglaublich enttäuschend, ehrlich gesagt.
Ja, ich...
Damals schon?
Ich weiß nicht, wie ich das damals empfunden habe, ehrlich gesagt. Ich kann mich da nicht mehr groß erinnern. Ich meine, vielleicht sagt er vielleicht auch alles auf.
Ich weiß, dass ich das damals ziemlich cool fand irgendwo, weil das so ein Tabubruch gewesen ist. Und man hat so auch hier wieder das Gefühl gehabt, ja, Wrestling ist irgendwo echt und die hassen sich alle so richtig. Haben sie wahrscheinlich damals auch. Aber das hat sich irgendwie wie so eine, ja, man überschreitet hier eine Grenze. So hat sich das damals angefühlt. Aber wenn man das jetzt eben mal so ein bisschen mit Abstand sieht, dann ist es eigentlich ziemlich durchwachsen. Und es ist auch nicht besonders gut pointiert irgendwo. Und man hat gemerkt, dass hier sehr viel improvisiert wird und das nicht auf die allerbeste Art und Weise.
Es gab ja irgendwie keinen Höhepunkt, nee. Oder? Also, jetzt hat irgendwie sowas aufgebaut hätte, dass man, okay, am Ende kommt das große Finale, keine Ahnung, da kommt dann der Bischof oder was auch immer, jetzt überspitzt ausgedrückt, aber das war einfach ein Segment nach dem anderen und immer das Gleiche.
Ja, und was mich noch viel mehr gestört hat, ist die Tatsache, dass dann quasi dann gleich bei Raw denn die Ex wieder zur Tagesordnung übergeht. Das hat mich auch so gestört. Vorher hat man noch diesen, ja, wir ziehen hier in den Krieg und dann, ich springe jetzt ganz kurz vor, danach treten wir dann hier in einem normalen Tag-Team-Match gegen die DOA an. Und ich so, was? Das passt doch alles gar nicht zusammen. Und sie verlieren dann auch noch, um das auch schon vorwegzunehmen. Innerhalb des Zusammenhangs ergibt sich das für mich überhaupt nicht. Deswegen war ich hier auch ein bisschen enttäuscht davon, wie inzwischen auch dieses Segment glorifiziert wird eigentlich. Weil klar war es ein Tabubruch irgendwo, aber es war längst nicht das und es war längst nicht dieses große Ding, was WWF inzwischen oder WWE inzwischen daraus gemacht hat, muss man ganz klar so sagen. Machen wir weiter. Wir haben ja das nächste Match. Da haben wir Jeff Jarrett, der von Tennessee Lee angekündigt worden ist. Markus, die NWA und so ist unterwegs.
Genau, Jeff Jarrett hat ja zu dem Zeitpunkt die NWA schon verlassen gehabt, war ja da ursprünglich das Aushängeschild gedacht, hat nicht so funktioniert, hat sich da mit dem ehemaligen Colonel Robert Parker zusammengetan, Tennessee Lee bei WWE, wurde dann wieder zum alten Country-Sänger und er traf auf einen Mann, der ebenfalls direkt aus den Südstaaten kam. Das war nämlich in dem Fall Blackjack Bradshaw und irgendwie so Bradshaw gegen Jeff Jarrett, das war so ein Match so direkt, weiß ich nicht, aus dem Süden halt, so aus der USWA oder so. Das hat irgendwie nicht so, es hat nicht so ganz in die Sendung gepasst, finde ich. Es war okay, ich mochte den Jarrett eigentlich auch immer als Wrestler, aber das wirkte schon irgendwie wie aus der Zeit gefallen mit diesem Gimmick so mittendrin.
Ja, total, beides passte überhaupt nicht in die moderne und so ein bisschen anarchische Aufmachung irgendwie und diese zeitgenössisch-ironische Aufmachung von Raw damals, egal ob du jetzt irgendwie sowas wie die Headbangers hast oder von mir ist auch hier das DX-Segment, Steve Austin und so weiter und so fort. Und das wirkt hier wirklich wie aus der Zeit gefallen. Aber das Entscheidende war ja hier vielleicht auch, Shaggy, das, was dann ja im Nachgang passiert ist. Also mich hat übrigens natürlich, Bradshaw sah hier einfach aus wie so eine schlechte Kopie von Stan Hansen in meinen Augen übrigens.
Ja, so ein bisschen, ja, irgendwie schon. Kam ja auch, hatte ich auch so ein Gefühl.
Aber ja. Da passiert ja dann zum Abschluss noch was. Da ist ja dann ein Bradshaw auch attackiert worden. Das Match war auch wieder super kurz natürlich. Und dann gab es einen Run-In hier, eine Attacke von ganz vielen kleinen Leuten.
Kleinen Leuten, ja. Ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, dass es die wirklich eine Geschichte mit Bradshaw irgendwie hatten. Da kam Kaien Tai kam zum Ring, Dick Togo, Shofunaki, Mens Theo mit Yamaguchi-san. Die mochte ich ja eigentlich ganz gerne. Takami Shinoku war ja dann auch, der kam dann auch noch zu Hilfe, der kam einem Bradshaw zu Hilfe. Das sollte ja auch zu einem Match, Handicap-Match zwischen Kaien Tai und Bradshaw und Takami Shinoku führen. Ich glaube, beim nächsten Großereignis müsste das dann gewesen sein. Und ich weiß nicht, warum Bradshaw attackiert wurde von den Japanern. Ich glaube, das weiß keiner.
Der hat die Backstage bestimmt gebullied. Kann man sich gut vorstellen.
Das glaube ich schon. Das wiederum, das ist wahrscheinlich wahr.
Also auch hier, das war halt da irgendwo, oder Markus?
Ja, aber es war jetzt auch nur 1 Minute 15 und es hat mich jetzt auch nicht geärgert, muss ich sagen, hat mich auch nicht gestört sonderlich. Es war okay, überhaupt. Ich fand bis zu diesem Zeitpunkt auch das Pacing völlig in Ordnung. Es war unterhaltsam und diese erste Stunde, die ja jetzt langsam im Höhepunkt auch entgegengestritten ist, die ist total schnell vergangen im Gegensatz zu WCW.
Ja, das muss man auch mal sagen. Ich habe mir die Shows wirklich dann heute und gestern quasi angeschaut und meine Freundin dann immer so daneben und hat, ich hab bei Nitro wirklich gelitten, diese 2 Stunden, 2,5 Stunden da so, boah, ey, und noch ein Rückblick und noch ein Rückblick und irgendwie passiert nichts und dann die paar Lichtblicke, die man hat, aber Raw konnte man sich wirklich gut anschauen. Also das ist relativ schnell, du hast kurze Matches, du hast ziemlich viel, was passiert und immer aktuelle Sachen und nicht nur Rückblicke. Weil deswegen, hier ging es dann auch eben weiter mit einem weiteren Segment, wo wir eben einen Dude Love sehen, der Bezug nimmt auf die Promo von dem Vince McMahon und damit natürlich überhaupt nicht zufrieden ist, dass er nicht hier irgendwo in das Titelgeschehen mit involviert wird eigentlich und sagt dann auch zu Vince McMahon so, hier, das war nicht Part von dem Deal, den wir vorab ausgezeichnet haben, und Vince McMahon versucht dann irgendwie den Kameramann beiseite zu schieben und ich fand es sehr witzig, als er dann dem Kameramann entgegenbrüllt so, mach das Mikro aus, ich besitze dieses Mikro, das gehört eigentlich mir, so. Ich fand das schon ein bisschen witzig, wie er da wieder den bösen Boss gemimt hat.
Klar, der böse Boss, das ist die Rolle für
Vince. Das ist er aber auch. Das ist ihm
auf den Leib geschrieben. Das ist er, glaube ich, auch wirklich. Ganz genauso ist er auch. Mittlerweile ist er, glaube ich, weiß ich nicht, auch ein bisschen seniler noch geworden, aber der böse Boss ist er auf jeden Fall geblieben. Das nächste Segment, die DX war endlich zurück von dieser grandiosen, innovativen, fantastischen Invasion und sollten dann auch jetzt in die Halle kommen. Also erstmal X-Pac, China und Triple H. Aber die sollten nicht alleine bleiben. Nee, die New Age Outlaws kamen auch noch zum Ring. Gefahren, muss man ja sagen.
Ja, Markus, was ist da passiert? Jetzt in Anschluss an dieses große Segment, also nicht nur, dass die hier auf Rollern unterwegs sind, die New Age Outlaws. Wir bekommen ein Tag-Team-Match, aber es ist ein Non-Title-Match natürlich. Und es sind die Disciples of Apocalypse, die hier auf die New Age Outlaws treffen sollen.
Und deswegen ja auch die Motorroller, weil die Disciples of Apocalypse, das war ja quasi so eine Biker-Truppe, eine Biker-Gang. Und deswegen haben die New Age Outlaws halt die Motorroller genommen, was ich eigentlich auch ganz lustig fand, muss ich sagen. Allerdings waren die DOA, die waren nicht alleine, denn Triple H und China und X-Pac, wie gesagt, waren ja auch am Ring. Deswegen haben sich die DOA Unterstützung geholt, und zwar in Form von der LOD 2000 mit China und
Sunny.
China sag ich schon, Entschuldigung, mit Sunny. Sunny damals auch noch sehr hübsch, also...
Sunny macht alles besser. Sunny macht einfach alles besser. Auch die LOD 2000.
Ja, war schwierig. Die LOD 2000, ich fand die auch damals schon nicht cool, muss ich sagen. So, die hatten ja nur noch so einen Stachel und auf ihrem Schulterschutz. Und auch sonst, dieses Gimmick war irgendwie so, man hat versucht, die LOD ins neue Jahrtausend zu führen, aber war ein bisschen farblos.
Ich muss aber dazu sagen, dass man mit diesem Match auch gezeigt hat, im Nachhinein betrachtet, und da ziehe ich jetzt schon ein Fazit, dass mir Naito besser gefällt, weil eine Sendung mit den Harris-Brüdern ist immer schlechter als alles andere.
Ja, also es gab hier ein relativ klassisches Tag-Team-Match, um es einfach mal so zu sagen. Was mich am meisten schockiert hat, war eigentlich die Tatsache, dass am Ende die DOA die New Age Outlaws pinnen konnten. Also es gab diesen typischen Switch, den wir hier gehabt haben.
Twin Magic von den Bellas.
Genau.
Nee, Bella, den Bella-Switch.
Genau, und dann wurde Billy Gunn einfach mit so einer Art Crucifix-Pin hier eingerollt. Und das war dann der große Aufbau. Und ich verstehe halt diese Idee nicht. Also ich verstehe nicht, warum man die DX erst so in den Mittelpunkt rückt und dann verlieren sie gegen die DOA. Markus, warum?
Ja, weil man da ja ein Match aufgebaut hat. Ja,
aber das ist doch scheiße.
Auch noch mal ja, er hat ja dann diese offene Herausforderung gestellt. Yes. Gut, da kam ein ganz anderer raus, das ist eine andere Geschichte. Aber ich fand es jetzt nicht so schlimm, wenn man eine Idee dahinter hatte und dann, ja.
Okay, wir sind da offensichtlich anderer Meinung.
Es gab nur ein cooles Zwillingstag-Team, das waren die Cole-Brüder aus der WCW. Könnt ihr euch an die noch erinnern? Das waren die besten Zwillinge. Die hatten die coolsten Frisuren. Das waren die coolsten
Dudes. Was ist denn mit den Johnsons bei TNA?
Und die lassen wir außen vor.
Oh Mann. Naja, lassen wir es einfach mal so stehen hier, was denn hier passiert ist. Damit endete dann nämlich auch die erste Stunde. Und sollen wir noch mal rüberschalten? Zu Nitro dann?
Nee.
Nee, das ist ja am nächsten Tag erst. Ich würde sagen, man müsste eigentlich, wenn man, eigentlich müsste man jetzt Raw fertig machen.
Markus, was sagst du? Sollen wir Raw fertig machen oder sollen wir rüberschalten?
Ja, machen wir ein WCW, nehmen wir dann morgen am besten auf, ja.
Machen wir morgen, genau.
Na gut, dann bleiben wir noch ein bisschen bei Raw, weil die starten ja auch hier direkt mit den großen Namen durch. Wir haben dann als erstes Match den Undertaker gegen Barry Windham, der Undertaker ja noch am Vorabend hier gegen Kane im Co-Main-Event, im großen Inferno-Match. Barry Windham mit der NWA-Hose. Und wer jetzt denkt, das wird hier ein kompetitives Match, der irrt sich, weil, Shaggy, es war ein Squash, oder?
Wenn man ein Match als ein Squash bezeichnet, dann ja wohl dieses. Das war ja wirklich nur, Chokeslam, Tombstone, Ende, so. Quasi. Und Barry Windham ist ja nicht irgendwer, sondern Barry Windham, gut, in der WWE war ein Stalker, da war ja ein Blackjack, aber das ist auch ein ehemaliger World Champion bei der WCW gewesen.
Das stimmt. Und war ja auch durchaus jemand, in dem die WCW ein bisschen mehr gesehen hat. Aber viel entscheidender als das Match hier, Markus war ja eigentlich.
Und auch ein Horseman übrigens, stimmt. Auch ein Horseman, ebenso wie Paul Roma.
Und Mongo. Mongo McMichael.
Mongo McMichael. Genau. Markus, viel entscheidender war aber ohnehin das, was danach passiert ist, oder?
Also wir haben ja beim letzten Großereignis am Abend zuvor das Inferno-Match gehabt zwischen Kane und dem Undertaker und da hat der Kane verloren, wurde in Brand gesteckt vom Undertaker, von seinem Halbbruder oder von seinem Bruder, besser gesagt, das zu dem Zeitpunkt und der Undertaker hat dann noch ein paar Worte nach dem Match an Kane gerichtet, er meinte, du hast dem Drachen ins Gesicht geblickt und du wurdest verbrannt, aber das war erst der Anfang. Komm jetzt raus und lass es uns beenden. Und es wurde dunkel. Der Knall ist ertönt. Kane und Paul Bearer sind im Eingangsbereich erschienen. Und dann hat Paul Bearer das Mikro in die Hand genommen und hat ein bisschen über das Inferno-Match gesprochen. Er hat das fast beweint, dieses Match. Meinte auch Undertaker, du hast Kane sehr viel Leid gebracht. Und du hast auch bei mir einen Schock verursacht. Und ich habe es nicht fassen können. Ich habe den brennenden Kane gesehen. Ich habe das verbrannte Fleisch gerochen. Aber verstehst du nicht, Undertaker, was du mir angetan hast? Ich habe hier meinen eigenen Sohn brennen gesehen. Und das war die große Enthüllung, dass Paul Bearer sagt, Kane ist eigentlich mein Sohn.
Genau, das war der Schocker hier. Aber irgendwie das Publikum hat sich verstanden. Das Publikum
abgegangen ist bei der Aussage.
Kann das sein, dass das Publikum es nicht verstanden hat?
Ja.
Das Publikum hat zumindest nicht reagiert. Aber man hat ja zum Glück noch die Kommentatoren gehabt, die es nochmal erklärt haben.
Ja, vor allem in Jerry Lawler, der gebrüllt hat hier, oh mein Gott, weißt du, was das bedeutet? Paul Bearer hat mit der Mutter des Undertaker geschlafen.
Ganz genau so.
Also ja, Stil echt, wie sich das gehört. Weiter ging es hier dann mit dem Segment, Kevin Kelly interviewt Goldust und Luna, wo dann auch ein Goldust, der damals schon The Artist, formerly known as Goldust gewesen ist, nochmal befragt hat, hier, was für ein Champion wirst du sein und sowas. Aber ein großes Interview wurde das gar nicht, weil dann gab es die Attacke von Dude Love und es gibt einen, man sagt mal so schön, so Schweinehaufen, so wo sich alle irgendwie übereinander werfen und es gibt Kloppe so ein bisschen.
Luna, nicht zu vergessen.
Genau, Luna war eben auch mit oben drauf natürlich, so wie sich das gehört. Ja, Markus, kann man so machen, oder? Als Übergang, vor allem auch um darzustellen, dass ein Dude Love hier nicht gerade begeistert von dem ist, wie es läuft.
Ja, es macht absolut Sinn. Von Anfang bis zum Ende wurde diese Geschichte quasi erzählt und ich finde das sehr konsequent und auch nur logisch. Also ja, diese Geschichte mit Paul Bearer hat mir gut gefallen. Ich fand dieses Interview fand ich jetzt stark umgesetzt. Also da hat Raw so richtig Fahrt aufgenommen, finde ich. Also diese ganze, das DX bei WCW, der Quatsch, der war vorbei. Also jetzt ging für mich so die Sendung erst richtig los.
Okay. Ja, also ich kann damit auch leben, wie man hier diesen Hauptangle quasi aufgebaut hat, weil wie gesagt, das ist von Anfang bis Ende, das hat irgendwie einen roten Faden, es gibt die verschiedenen Parteien, du hast einen Dude Love, wo man nicht genau weiß, wo steht der jetzt eigentlich, wo will der hin, was sind seine Bezüge, du hast eine klare Konfrontation zwischen Steve Austin und Vince McMahon, die dann zum Ende hin kulminieren wird, das passt da auch sehr, sehr gut für mich und wir setzen dann auch hier diese DX-Geschichte fort, weil da kommt dann nochmal DX hier nochmal raus und Triple H schnappt sich dann auch das Mikrofon und sagt, niemand wird hier meinen Buzz, also mein Momentum hier killen, auch nicht die DOA, ne? Und ja, wer will gegen mich antreten um den European Title? Ja, Shaggy, und dann kommt erst, glaube ich, Skull oder 8-Ball, auf jeden Fall einer von den beiden, kommt hier erst raus, wird dann
irgendein Harris-Brüder. Irgendeiner der Harris-Brüder, letzten Endes genau. Egal welcher.
Wird dann aber hier rechts überholt von Dan Severn und James E. Cornett.
Die Harris-Brüder mit rechts überholt? Das glaube ich nicht. Das
halte ich auch für ein Gerücht. Erstmal muss ich dazu sagen, ja, die DX mal jetzt schon wieder im Ring. Die hätten doch auch das vorhin nach dem Match schon machen können, rein theoretisch. Also in bester NWO-Manier erneut noch einfach nochmal rauskommen. Aber egal. Ja, das war eigentlich seltsam, dass dann Dan Severn, der hatte ja, ich weiß nicht, gab es da eine Vorgeschichte, warum er jetzt gerade kam?
Ich glaube nicht.
Gab es dann vor? Nee, ich wüsste, also ich habe auch nachgeschaut, auch gegoogelt, ich habe nichts gefunden. Warum jetzt er jedenfalls? In Straßenklamotten kam er zum Ring, zieht die sich so langsam aus, dann noch in der Straßenhose. Sein Cornette, der ja sein Manager war, der Manager der NWA-Storyline, der wollte ihn davon abbringen, da jetzt anzutreten, aber Dan Severn wollte unbedingt. Dann gab es die Ohrfeige von Cornette, der hat ja schon nicht, das ist ja nicht der Einzige, was er den immer schon mal geohrfeigt hat. Und ja, aber Dan Severn lässt das nicht mit sich machen und zeigt wahrscheinlich den härtesten Chokehold seiner Laufbahn. Und mit, aber mit Jim Cornette. Und Jim Cornette, tja, das war wohl das Ende der NWA.
Aber eine Frage. Also die Act, der Triple H war dann wieder weg und hat sich jetzt nicht mehr eingemischt. Der wurde ihm ja doch die Show gestohlen.
Stimmt.
Ja, aber vor Dan Severn hat jeder Angst. Das ist ein legit Fighter. Für den, mit dem legt sich keiner an. Auch ein Triple H nicht. Auch ein Jim Cornette nicht. Und tja, das sollte ja noch eine große, große Story mit sich bringen. Dan Severn und Jim Cornette und Triple H. Zumindest kann ich mich an keine mehr erinnern.
Ich find, fand das schon interessant, dass hier ein Triple H genutzt wurde, um diese NWA-Geschichte quasi zu beenden und dann einfach wieder klein dort verschwindet.
Ich glaube, die brauchte auch einen großen Namen und einen großen Moment, diese
NWA-Geschichte. Aber trotzdem immer schön, wenn Jim Cornette auf die Fresse kriegt.
Ganz genau. Und dieser Chokehold war wirklich lächerlich. Also da hat ja fast gar nichts angesetzt irgendwie. Aber egal, mit Jim Cornette muss man auch nicht so viel machen. Für einen Jim Cornette reicht's auf jeden Fall. Ja, das hat dann lange gedauert, bis ein Smashing Pumpkin kam und die NWA wieder gerettet hat.
Ja.
Hat er das wirklich?
Lass mir einfach mal so stehen. Egal.
Außerdem, entschuldige, eine Sache noch. Der Jeff Jarrett hat natürlich die NWA vorher noch gerettet mit der TNA.
Das stimmt.
Das stimmt.
Auf jeden Fall ein merkwürdiges Segment, weil wie gesagt auch ein Triple H sah hier irgendwie ein bisschen doof aus. Und wo ist er danach überhaupt hin? Wir haben dann noch nach der Werbepause gesehen, wie ein Jim Cornette hier quasi rausbefördert worden ist aus der Halle. Aber vom Triple H war nichts mehr zu sehen. Also sein großer Moment, mehr oder weniger hier, ich will nochmal ein Match bestreiten, ich will nochmal die Bühne bekommen. Ja, war irgendwie nicht mehr da. Schade. Stattdessen sehen wir dann in der nächsten Promo einen Stone Cold Steve Austin backstage hier im Interview und der einfach nur sagt, hier, ich habe meinen Titel erst gerade wieder zurück und schon versucht mir Vince McMahon alles wegzunehmen und alles zu tun, damit ich ihn wieder verliere. Mir egal, so schnell werdet ihr mich nicht los und ihr könnt mich nicht einfach so feuern. Auch das, Markus, passt eigentlich zu der Geschichte, oder?
Ja, absolut. Also Steve Austin, der lässt sich da von keinem McMahon die super spucken und das war gut, dass man auch eine Promo jetzt mal von Austin gezeigt hat. Wir haben sehr viel über ihn gesprochen. Wir haben ihn ja selbst jetzt noch nicht so aktiv gesehen. Das war auch schön, um uns da auf dem Main Event heiß zu machen.
Genau. Und er war natürlich auch damals der große Draw, muss man mal dazu sagen. Da war es dann auch ein Moment, wenn er dann gesprochen hat, weil es geht ja hier letztlich um ihn, es geht um den Champion, es geht um den Titel. Das passte dann so. Und natürlich bei dem nächsten Charakter muss ich dann zu Shaggy überleiten. Wir sehen ein wunderbares Promo-Video von Val Venus Shaggy.
Hello, ladies. good things do not come in small packages, hat er auch nochmal gesagt. Ich mochte ja wirklich Val Venus eigentlich früher ganz gerne, bevor er sich die gleichen spitzen Hüte aufgezogen hat, die Harris-Brüder tragen. Aber die Vignetten damals waren schon ganz witzig und hier wurde auch nochmal angekündigt, Val Venus is coming. Kann man so machen, war ganz witzig, hat in die Zeit gepasst. Aus heutiger Sicht natürlich ein bisschen schwierig und aus doppelt, weil man den Charakter Val Venus eigentlich auch nicht mehr sehen möchte.
Auch da wiederum, ich habe mir das heute Morgen angeguckt, dann sitzt meine Freundin daneben beim Frühstück und dann guckst du so rüber zum Fernseher und dann kommt halt einfach nur die Frage so, bekommt der gerade einen da im Auto geblasen? Und ich so, nein, ja, der ist Pornodarsteller. Ach so, guck wieder weg und du merkst schon so, In dem Moment ist, glaube ich, meine Wrestling-Leidenschaft auch in ihrem Ansehen mindestens 3 Stufen tiefer gesunken, als das schon vorher der Fall gewesen ist in diesem Augenblick.
Das ist schon geil, dass wir als Wrestling-Fans uns manchmal schämen für das, was wir schauen und dann eigentlich nicht wollen. Und davon gibt's ja viele, solche Momente wollen, wo wir denken, wenn jetzt jemand reinkommt, dann würde ich mich echt schämen. So. Und wir schauen
uns trotzdem. Mir war das in dem Moment, ich habe mich noch nicht mehr geschämt, mir war es halt eher so unangenehm, weil Venus auch die ganze Zeit so vor sich hinstöhnt und solche Sachen. Das ist einfach so ein bisschen merkwürdig, wenn man in dem Charakter nicht drin ist und wenn man die Geschichte natürlich nicht kennt. Deswegen war das ein bisschen komisch.
Aber da schließen wir den Kreis wieder zu mir, denn im nächsten Segment kam ja Sable.
Genau, ja, dann erklär's auch gleich, was da passiert ist, Shaggy.
Ja, ich habe da gestimmt.
Wunderbar, dankeschön. Wir haben erstmal Mark Merrow vor allem, der hier rauskommt und der sagt hier.
Deswegen genau, habe ich gestöhnt, ja.
Der hier sagt hier, ihr wollt alle Sable, ich will sie auch, komm Sable, los, komm raus. Und es ist ja damals diese Geschichte gewesen, dass Sable für sich selbst bestimmen wollte und ihren Körper selbst bestimmen wollte quasi und nicht hier von einem Mark Merrow bevormundet werden sollte. Und Markus, aus heutiger Sicht ist auch das wiederum eine Geschichte, die vielleicht so ein bisschen schwer fällt zu verstehen. Aber damals war eine Sable schon ein Quotenbringer, oder?
Ja, die war ein absoluter Topstar, hat sich damals gerade auch zum richtigen Topstar und auch Draw entwickelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nie ein großer Fan von ihr. Ich war immer so mehr Team Sunny damals.
Ja.
Aber das war schon wirklich eine Frau, die... Ja, sie hat schon in die Zeit auch gepasst, sag ich mal. Und auch in dieses raunchy Gimmick, das sie da immer hatte. Da ging es ja auch drum in dieser Promo, dass sie ja, dass der Mark Merrow meinte, du hast mich lächerlich gemacht, als du vor der ganzen Welt in BH und Höschen posiert hast. Und daraufhin hat Sable auch gesagt, ja, Mark, war ja damals ihr Ehemann tatsächlich, es wird Zeit, dass ich auf eigenen Beinen stehe. Und dann hat sie ihn zu einem Wrestling-Match herausgefordert, in 2 Wochen.
So sieht's aus. Und das war tatsächlich auch ein guter Cliffhanger, den man hier gebracht hat, weil, wenn wir hier über Tabubrüche sprechen, ein Wrestling-Match Männer gegen Frauen hat man dann vergleichsweise selten. Dann auch noch hier ehemalige Ehepartner gegeneinander. Waren sie damals noch verheiratet? Ich weiß es gerade gar nicht.
Ich glaube schon, ja.
Ja, okay. Und dann noch bestehende Ehepartner hier gegeneinander. Das ist schon durchaus was damals gut in die Zeit gepasst hat. Ne? Und wie gesagt, Sable war damals ein Draw. Das kann man auch so machen, auch wenn es aus heutiger Sicht auch so ein bisschen komisch wirkt. Machen wir dann hier auch gleich das... Sollen wir das ganze Ding jetzt hier zu Ende machen? Die ganze Raw-Ausgabe? Machen wir so, oder?
Kommt denn immer viel?
Ja.
Kommt ja nicht mehr so viel.
Nee, lass uns jetzt noch mal okay, eine Pause machen.
Dann machen wir hier noch weiter. Wir haben ein Backstage-Segment, wo ein Vince McMahon den guten Jared Briscoe so ein bisschen auf seinen Job einschwört, ne? 1, 2, 3, damit er auch weiß, wie er zählen muss. Und danach gibt's noch mal einen Rückblick tatsächlich auch auf das McMahon-Promo-Segment, was wir gehabt haben mit der Ankündigung. Ich glaube, das können wir auch jetzt hier geflissentlich überspringen. Und dann gab's auf jeden Fall den Main-Event hier zwischen Stone Cold Steve Austin und Goldust. Und natürlich ist der WWF Championship on the line. Kurz nachdem die beide Kontrahenten hier rausgekommen sind, kommt dann auch einen Vince McMahon raus und nimmt sich dann hier den Platz des Timekeepers. Ne? Also wir haben nicht nur einen Jerry Briscoe, der hier im Ring ist, und eine Luna, die als Managerin am Ring ist, sondern wir haben auch noch Vince McMahon, der hier als Timekeeper eigentlich nur darauf wartet, dass er quasi die texanische Klapperschlange hier screwen darf, wie er das damals auch schon bei Bret Hart gemacht hat. Er hat auch immer die ganze Zeit so den Hammer für die Ringglocke so in der Hand gehalten, als wollte er jederzeit den Kampf abläuten. Wir haben hier 2 Leute, die kennen wir eigentlich aus der Vergangenheit, die haben sich auch bei der WCW zum Beispiel schon sehr oft gegenüber gestanden und kennen sich entsprechend und haben, wie ich finde, eigentlich auch ganz gut mit dieser, ja, Special Referee Klausel hier gearbeitet, Markus. Wie hat dir das Match hier in der Gänze gefallen?
Das war eigentlich ein richtig gutes Match. Ich meine, Goldust, Dustin Rhodes, wir wissen es ja, ist ja eigentlich auch ein wirklich guter Wrestler, wenn man da hinter die Fassade auch damals blickte. Steve Austin sowieso. Und interessant, anfangs war ja Jerry Briscoe auch wirklich ein fairer Ringrichter. Hat er bei beiden Pinfalls, also von beiden Seiten, hat er eigentlich normal gezählt. Und das Match selber, da ging es ja drunter und drüber, da ging es außerhalb des Rings zu, es ging in den Ring zu. Ich fand, das war ein richtig flotte Action hier zum Main Event. Und interessant war dann draußen, als Briscoe dann den Austin so ein paar Mal geschubst hat und sich da quasi Respekt verschafft hat. Und im Gegenzug gab es einen Low Blow von Goldust gegen Steve Austin. Da hat dann der Briscoe nicht reagiert und das war so der Moment, als er eben sein wahres Ich gezeigt hat.
Genau.
Trotzdem.
Ja, ja. Entschuldige. Ja, mach weiter. Nee, es gab ja vorher schon so die ersten Counts. Es fällt hier auf, dass es sehr viele Pinfalls gegeben hat. Also beide haben damit so ein bisschen gespielt, damit das Publikum auch so ein Gefühl für diese Situation des Special Referees bekommt. Wie zählt ein Jerry Briscoe? Also in der Anfangsphase war es wirklich so, dass quasi jede größere Aktion hat einen Pin-Versuch nach sich gezogen. Und wie du richtig gesagt hast, am Anfang noch ein Jerry Briscoe sehr, sehr darauf bedacht, auch regulär zu zählen. Und so peu à peu gab es dann eben also Momente, wo dann auch ein Jerry Briscoe ein bisschen schneller gezählt hat. Es gab so einen komischen Roll-Up von Goldust, wo Briscoe schon relativ fix gezählt hat und dann später bei einem Pinfall von Steve Austin, wo er dann wieder ein bisschen langsamer gezählt hat. Und dann gab es diesen Brawl draußen. Übrigens, sind euch diese, ich habe hier geschrieben, was machen die nackten Typen in der ersten Reihe, Markus, die hier mit Austin 316 auf der Brust da standen, hinter den Kommentatoren?
Ja, gehst du zum Wrestling Under?
Also ich finde das auch typisch, machen Markus und ich immer so.
Na gut. Ja.
Übrigens, Markus Seinfeld, die erste Episode mit David Puddy, da sind die da auch beim, sind die beim Eishockey, gell? Auch diese, die Shirts aus. Ich meine, das macht man so. Man zieht die Shirts aus und schreibt dann das auf seinen Bauch, was man schreiben möchte. Und ja, ich meine, bei euch kann man nur kleine Buchstaben draufschreiben, aber das macht ja auch nichts.
Seit Corona nicht mehr so, leider.
Okay,
so. Ja, Shaggy, bringen wir hier das Match mal zu Ende, weil es ist ja wirklich so, dass, ja, es geht hin und her. Es gab noch ein Double Clothesline, wo man gesagt hat, Mensch, eigentlich hätte da vielleicht ein Jerry Briscoe zählen müssen. Aber zu.
Genau, da lag Goldust auf Steve Austin nach dem Double Clothesline, aber das gab keinen Count, gell? Das hat mich auch irgendwie gewundert. Das ist euch das aufgefallen.
Das ist halt so ein beliebter Spot, den hat man auch bei Bret Hart gegen Roddy Piper zum Beispiel bei WrestleMania 8 ja auch so ein bisschen gesehen, etwa. Aber.
Es gab den Sleeper-Hold-Versuch von Goldust, der Eselstritt, wie man so schön tritt, von nach hinten und den Stone Cold Stunner und Pin-Cover-Versuch, aber Jerry Briscoe zählt nur bis 2 und dann hatte er leider was im Auge. Er konnte dann nicht mehr so richtig sehen und musste den Pin abbrechen nach 2. Aber, und da schließt sich der Kreis und ich sehe es genauso, wie Markus das vorhin gesagt hat, kam ein Dude Love nochmal zum Ring und attackierte Austin und das war irgendwie eine runde Sendung. Also ich finde, das hat genau gepasst, dass er jetzt kam. Es gab einen großen Brawl. Vince McMahon kam noch mal hinzu und Briscoe hat dann den Schlag abbekommen mit dem Gürtel, der eigentlich Austin treffen sollte von Vince McMahon. Und Briscoe begann danach auch relativ schnell arg zu bluten.
Ich will noch mal den Count hervorheben, als der Briscoe was im Auge hatte. Ich finde, das war richtig gut von ihm gemacht. Also ich fand das sehr lustig in dem Moment.
Ja, also.
Und dann der war der Zeitnehmer, der hat auch nochmal gesagt, oh ja, da hast du wirklich was im Auge, hat's nochmal für die Kameras auch gezeigt. Also, ich fand das sehr smart umgesetzt.
Ich kann damit auch echt gut leben, hier mit dem Finale dieses Matches. Und dann im Endeffekt war es ja dann auch wieder so, dass ein McMahon hier wieder über seine eigenen Füße gestolpert ist eigentlich. Sein Plan ist schiefgegangen irgendwo. Er hat seinen eigenen Mann K.O. geschlagen, sodass das Match quasi nicht mehr abgeläutet werden kann. Und ja, Austin kann dann hier feiern. Das Match ist ein No-Contest. Und Markus, ich kann damit echt gut leben. Und das Ding ist, jetzt aus heutiger Sicht muss man eigentlich diese DX-Invasion eigentlich nach hinten schieben, weil im Fokus standen ja eindeutig andere hier, oder?
Ja, die DX-Invasion, die hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm nach der Sendung, da ist so viel anderes passiert, gerade mit Austin McMahon und eben dem Dudester, Dude Love vor allem. Und das war eigentlich die wahre Hauptgeschichte. Und auch die Undertaker-Geschichte war rückblickend betrachtet eigentlich noch viel interessanter, dass nämlich eben Paul Bearer der Vater von Kane ist. Also das waren so die Dinge, die ich da wirklich mitgenommen habe. Die DX-Invasion, die war wirklich, also underwhelming, sagt vielleicht der Amerikaner. Ich fand die wirklich enttäuschend. Die Raw-Sendung selbst, die fand ich aber wirklich gut. Wir haben jetzt schon einige Sendungen auch aus der Attitude-Ära gezeigt, beziehungsweise besprochen und gesehen. Und das war mit die unterhaltsamste, die wir hier bei Head to Head, also für mich zumindest, bisher auf dem Schirm hatten.
Ja.
Kann ich auch so unterstreichen. Und ich bin mir sicher, dass Olaf trotzdem die Ex ins Thumbnail gepackt hat. Da bin ich ganz gespannt, wie es dann sein wird. Obwohl es ja eigentlich hätte hier ein Dude Love locker hier im Thumbnail sein müssen und sollen.
Ja, oder Bradshaw.
Oder Bradshaw. Oder Dan Severn.
Oder vielleicht doch Val Venus, man weiß es nicht.
Und eine Sache noch, was ich jetzt vergessen habe, wir haben den Owen Hart Turn ja auch gesehen. Genau. Also da ist auch richtig viel passiert und wenn du dir guckst, wir schalten jetzt gleich wieder rüber wahrscheinlich, da ist halt gar nichts passiert.
Das ist halt eben leider so. Ja, ich bin da komplett bei euch. Ich fand die Raw-Ausgabe auch echt unterhaltsam, die konnte man sich gut anschauen. Ist natürlich auch wie immer die Sache mit der Länge, irgendwie 1,5 Stunden kann man sich echt geschmeidig auf dem Network anschauen und macht Spaß. Und es ist viel passiert, es ging immer hin und her. Du hast das Gefühl gehabt, du hast einen schönen Erzählbogen, der von vorne bis hinten durchgehalten worden ist. Dazwischen dann eben noch die Farbtupfer mit den entsprechenden Geschichten, wenn man jetzt vielleicht mal Jared und Bradshaw mal außen vor lässt irgendwo. Aber auch das hat nicht wehgetan, muss man ganz klar sagen. Das waren ja alles auch kurze Segmente, kurze Matches. absolut okay. Und damit schalten wir rüber und sind wieder bei WCW Nitro, nämlich an Tag 2 quasi dieser Ausgabe. Und wir starten, Überraschung, mit einem Rückblick auf den Turn von Bret Hart. Und Bret Hart wird hier als einer der most bizarre individuals in our business bezeichnet, was ich auch schon ein bisschen hart finde irgendwo.
Nein, der erste Rückblick war die Ankündigung von gestern.
Stimmt, ja.
Und dann kamen die Kommentatoren und da kam noch ein Rückblick und da wurde dann der Turn gezeigt.
Gut, da habe ich einen Rückblick vergessen tatsächlich, Mist.
Ich würde gerne noch mal ganz kurz, jetzt wo sind wir im richtigen Moment, noch mal Rückblick auf den Podcast geben für die Hörer, die jetzt auch ein bisschen später einschalten. Also wir haben jetzt ganz am Anfang schon die erste Stunde von Nitro besprochen, die am Tag zuvor stattfand. Und jetzt der Rest, den wir jetzt gleich besprechen werden, fand am Dienstag statt, wurde aber auch nach Tag 1 aufgezeichnet. Dann haben wir einen Rückblick gegeben auf die Raw-Sendung parallel. Was denn? So, soll ich nicht noch mal zusammenfassen?
Gut.
Okay, dann später.
Oh Mann, du bist auch schmerzfrei manchmal, oder?
Ja, okay. Bin ich.
Apropos schmerzfrei, Disco Inferno ist auch da. Drittes Match, des, wenn man das Nitro als eine Ausgabe nimmt. Drittes Match ist da, Disco Inferno gegen Chris Benoit. Und Disco Inferno, der hier sich durchaus von seiner etwas ernsteren Seite zeigt und überraschend viel Wrestle-Shaggy. Also da war ja durchaus ein paar gute Aktionen dabei und durchaus auch eine etwas längere Matchzeit, die wir hier gehabt haben im Vergleich zu den anderen Kämpfen, die wir im Vorfeld hatten.
Ja, also das Match mal länger als die anderen beiden Matches aus der ersten Stunde zusammen. Das heißt, wir hatten jetzt endlich auch mal Wrestling und es war relativ auf gleicher Augenhöhe eine Zeit zumindest. Disco Inferno ist ja auch nie ein schlechter Wrestler gewesen. Ich mochte den auch sehr, muss ich sagen. Ich war ein großer Disco-Fan, mochte seinen Song auch total gerne. Disco Fever. Und Benoit war im Ring zumindest ein guter Mann. Und ich habe das Match gemocht. Also es war ein Match, das bisher auf jeden Fall bei Nitro das beste Match des Abends.
Ja. Ich konnte damit auch gut leben. Am Ende gewinnt dann eben ein Chris Benoit per erst German Suplex, dann Flying Headbutt. Dann will ein Disco hier noch auskicken aus dem Cover. Dann geht's in Crossface. Ein Benoit zieht ihn dann aber zurück und dann gibt's einen Tap-Out. Markus, da kann man nicht motzen, oder?
Nein, ich finde auch Disco Inferno, also klar, war eine Witzfigur als Gimmick. Ich fand ihn als Wrestler auch immer ein bisschen unterschätzt. Und war wirklich ein gutes Match und du hast ja gerade das Finish noch ein paar erwähnt. Das ist mir aufgefallen, hat mir auch gut gefallen, als ich der Disco aus dem ersten Ansatz vom Crossface so ein bisschen befreien wollte, so zum Seil gerobbt ist und Benoit ihn dann nochmal zurückgeholt hat. Das war irgendwie so ein kleiner Kniff, der das noch ein bisschen ja, realistischer gestaltet hat. Was mir noch aufgefallen ist übrigens, auf Network, da läuft ja unten immer so eine Zeitleiste mit, da kann man immer die Highlights anklicken, da stand dann nur Disco competes in a singles match.
Ja, Chris Benoit, persona non grata, sozusagen. Man hat dieses kleine, was du gerade angesprochen hast, zurückziehen und so, das hat natürlich auch ein Disco dann ein bisschen stärker aussehen lassen in diesem Augenblick. Ja. Ne? Das ist ein kleiner Hint einfach, dass man das versteht. So, er hat noch gekämpft. Er hat nicht sofort aufgegeben in diesem Submission-Move, sondern er hat es noch probiert und am Ende war dann eben Chris Benoit trotzdem überlegen. Als nächstes haben wir hier ein Promo-Video von Chris Jericho, paid and produced by Chris Jericho himself. Markus, auch das war ganz witzig, oder?
Ja, also Jericho, wie er lebt und lebt. Also da wurde nochmal die Highlights nochmal mehr oder weniger gezeigt. Das war so ein Abfeiern von ihm selbst und das war mit so einem seriösen Sprecher auch. Das war unterhaltsam und wurde eben nachher nochmal auch festgestellt von den Kommentatoren. Leute, dieses Video, das hat er wirklich selbst produziert, das hat er auch bezahlt, das kommt jetzt nicht von uns. Aber der Clip, der war ja auch nicht umsonst da. Denn der Jericho trat ja auch im nächsten Match dann an. Also ich glaube, es war der Jericho.
Genau. Oder Shaggy war es doch der Dean Malenko.
Es war Dean Malenko, der im nächsten Match jetzt angetreten ist. Also so habe ich es gesehen und so habe ich es auch gelesen. Und so steht es hier auch auf meiner Liste. Dean Malenko gegen Psychosis.
Es ist natürlich Chris Jericho, der sich hier als Dean Malenko verkleidet hat, mehr oder weniger. Die Haare so ein bisschen hoch gemacht hat und dann die ganze Zeit das Handgelenk gerollt hat, so wie sich das gehört, damit er auch schön locker ist für sein Submission- und Grappling-Game.
Konnte das Mikro gar nicht festhalten.
genau das. Ja, und dann hat er auch so eine ganz kurze Promo gehalten, bevor er dann in Tränen ausbricht. Und ja, Markus, das hat auch gepasst.
Ich will nach Hause, hat er gesagt.
Genau, I want to go home. Aber auch hier, und auch Jericho, dann auch diese Kleinigkeiten, dass Jericho hier sein Cruiserweight-Belt nicht abnehmen möchte und Scott Dickinson ihn erst darauf hinweisen muss, so, Alter, du nimmst jetzt den Gürtel ab, ansonsten fängt dieser Kampf gar nicht erst an. Ne? Also, das war schon okay. Was ich nicht so geil fand, war das Match an sich, weil das sind eigentlich zwei talentierte Leute. Aber irgendwie, Markus, hatte ich den Eindruck, dass die hier sehr viel on the fly machen und sich nicht so gut verstehen.
Ich fand das eigentlich okay. Was mir aufgefallen ist, waren die lauten Jericho-Sachs-Rufe. Also da ist es wirklich angekommen als Heel. Und ja, ich fand das Match eigentlich nicht so schlimm. Ich fand vor allem auch das Finale, das Finish, recht clever. Da hat nämlich der Psychosis eine Hurricane Runner vom obersten Seil probiert. Der Jericho hat ihn so ein bisschen abgefangen, an den Beinen festgehalten. Es ging von den Ringseilen auf die Matte und dann direkt in den Lion Tamer. Ich fand das eigentlich okay, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich fand's halt gegen Ende ein bisschen arg unsauber irgendwie. Also da war dieser Lion Salt Konter, dieser Dropkick da war nicht 100% sauber. Dann hatten wir eben auch diesen Frankensteiner, der war nicht 100% sauber und der Lion Tamer war auch nicht 100% sauber. Also alles nicht so richtig schön, aber klar, es hat jetzt auch nichts ausgemacht im Endeffekt. Match an sich war dann doch recht flott geführt, aber man hat trotzdem gesehen, dass ein Jericho hier eindeutig die Führung quasi übernommen hat und immer wieder einem Psychosis die Aktion ins Ohr geflüstert hat. Aber ja, kann man so machen.
Wenn man auch den Jericho jetzt so sieht, über die Sendung verteilt, auch wie over er ist und wie unterhaltsam, da kann man das auch rückblickend schon nachvollziehen, warum der eigentlich frustriert war bei WCW, dass es da nicht weiterging Richtung nach oben.
Klar, ich meine, der ist ja hier wirklich jemand, der seine Kreativität freien Lauf lässt und seine Charakterentwicklung hier freien Lauf lässt. Und wenn du dann nicht die entsprechende Honoration bekommst in Form von Positionen auf der Card und Matches, dann kann ich total verstehen. Das ist genauso, als wenn du in irgendeinem anderen Job arbeitest, immer Top-Arbeit ablieferst und jemand anders wird befördert und kriegt die Gehaltserhöhung. Und hier war es ja im Endeffekt auch so. Naja, Shaggy, es geht weiter mit den Nitro Girls und Handtüchern.
Sehr schön. Ja, und da habe ich mir auch gleich nochmal die Adresse aufgeschrieben, weil da ist man nochmal drauf eingegangen, dass man, wenn man Videokassetten einschickt, dass man die Nitro Girls zur Nitro Party zu einem nach Hause kommen. Und das hätte mich sehr gefreut, wenn das immer noch funktioniert. Ich habe, glaube ich, schon mal gefragt, aber wer war denn euer Lieblings-Nitro Girl?
Spice. Meins auch.
Spice, mein auch. Sagt Olaf, nur weil er keine andere kennt.
Ja.
War immer sehr hübsch.
Ja. Ich mochte auch Kimberly.
Ja. Da hört es dann auch langsam auf, weil viel mehr weiß ich von denen auch nicht. Nächstes Match, das fünfte Match quasi.
Jay von Tigress?
Entschuldigung. Stimmt, die gab's auch noch. fünftes Match steht an. Der Barbarian, begleitet von Jimmy Hart, gegen Rocco Rock. Mit ganz schlimmer, wo wir gerade schon über die Musiken gesprochen haben, mit ganz schlimmer Musik, die man über das Ladi-Dadi-Party-Theme hier drüber gelegt hat. Und Markus, das war für mich ein Match, wo ich mich erstmal gefragt habe, bitteschön, das ist jetzt ein Match?
Ja, aber die Zuschauer auch. Ich habe mir aufgeschrieben, beide nicht over. Also da war ja, da ist der Stecknadel hätte es da fallen können. Interessant, der Tony Schiavone hat noch erwähnt im Kommentar, der Meng, der kommt bald wieder zurück. Haben wir uns alle gefreut. Aber ja, das Match war ja auch nicht allzu lange, denn es war so, dass Jimmy Hart eingegriffen hat, der Manager von Barbarian, und plötzlich kam von hinten der Hugh Morris, den hatte man einige Monate nicht mehr gesehen, und der hat dann auch eingegriffen, was wiederum dafür gesorgt hat, dass Johnny Grunge auch mitgemischt hat, der Partner von Rocco Rock. Da meinte Ringrichter Mickey J, na gut, dann machen wir halt einfach ein Tag Team Match, aber nicht irgendein Tag Team Match, sondern einen Street Fight. Und ich glaube, da haben wir alle durchgeatmet, inklusive des Publikums, denn so ein Rocco Rock und ein Johnny Grunge und auch ein Barbarian, die sieht man halt dann doch lieber in einem Street Fight als in einem richtigen Wrestling Match.
Ja, es fühlt sich hier fast schon so ein bisschen wie das Pendant zu dem Match zwischen Headbangers und den Funk-Brüdern an, oder? Finde ich. So ein bisschen.
Ich weiß nicht, ob man Terry Funk jetzt unbedingt auch mit den anderen vergleichen möchte, die hier.
Nee, aber so in der Anmutung, wie das Match erstmal, also dass es halt relativ schnell ausgeartet ist und dass es dann so ein Brawl gewesen ist, also das meine ich eher so in dem Sinne.
Ja, aber wobei bei den Headbangers und den Funks, da gab es jetzt nicht so einen coolen Finishing-Move wie jetzt hier in diesem Match, muss man sagen. Hammer,
die also Kick
dieser,
auf 4?
Dieser Kick auf 4, Wahnsinn. Das ist, also so eine Aktion, das ist echt hart, also Wahnsinn. So, das ist, glaube ich, die Wrestling-Aktion des überhaupt nach dem Body Slam.
Vorher gab es aber noch diesen Bump durch den Tisch von Hugh Morris.
Das stimmt. Den hatten wir auch. Und Jimmy Hart sollte eigentlich durch den Tisch gehen.
Aber es war ganz komisch. Da haben die vorher gewartet und es hat so also ein bisschen das Timing war total komisch bei diesem Bump.
Ja. Generell das Timing gegen Ende ist ohnehin sehr auseinandergefallen. Also warum schlägt der Barbarian eine Clothesline, unter der gute Jimmy Hart durchlaufen muss? Das habe ich auch nicht verstanden. Also, warum wartet er nicht einfach, bis ein Jimmy Hart an dem vorbeirennt?
Ja, aber das macht man in der First Family so. First Family übrigens auch eines der coolsten Stables überhaupt in der WCW. Historie.
Okay. Ja, auf jeden Fall die Faces of Fear, also Hugh Morrus und der Barbarian gewinnen das Ding hier nach dem Kick of Fear, wie er genannt worden ist, warum auch nicht. Und wenig überraschend gibt es danach noch mal einen Rückblick auf den Macho Man und seine Promo. Ne,
mit, was war da? Was war
da? Hitman, you're a loser, you're a suck-up to Hulk Hogan und so gab's da. Ja, also irgendwie fühlt sich halt alles wie eine einzige Wiederholung an, muss man sagen. Auch, dass wir jetzt danach dann so eine, ja, so eine Art Promo-Video von Juventud Guerrera kriegen, wo ich wirklich fast, mir taten die Augenweh danach, oder? Shaggy, ging es jetzt genauso? Dieses abgehackte, ich weiß nicht, mit wie vielen Bildern pro Sekunde man das hat laufen lassen, ehe man es dann wieder vorgespult hat. Aber ganz grauenvoll, dieses Geblitze dazwischen, wer macht denn sowas?
Ja, die, meine ich auch, diese Lichtblitze inzwischen drin, das haben wir auch irgendwie, ich hab's auch nicht verstanden, komische Promo auf jeden Fall, ganz anders als die Promo Tag zuvor oder für uns ja eine Stunde zuvor, ja, weiß nicht, da fand ich die andere Promo doch deutlich interessanter und hat auch mehr ja, über Huvi ausgesagt, das hat im Auge eher wehgetan. Gegensatz zum Match, was danach folgte, das war kurz und knapp, aber diese Promo, die musste nicht so ja. sein.
Markus, was gab's danach für ein Match?
Es gab Billy Kidman gegen Huey, also Kidman damals ja auch Mitglied des Flocks, mit einem interessanten Publikumsplakat aufgefallen, hat jemand geschrieben, Huey, surrender to me. Guck mal, möchte wissen, wer das hochgehalten hat. Das war damals ja das Gimmick, dass eben ein Huey, der gibt nie auf, das hat er auf der Hose stehen gehabt, das war eben dieser Face-Push. Und das war auch ein sehr flottes Match, da habe ich mir unter anderem einen Top-Rope-Spinebuster von Kidman aufgeschrieben, den er da gezeigt hat. Und es gab da am Ende den Hoovy Driver und den 450 Splash, das kennen wir ja, aber kein klares Ende. Es ging dann ordentlich zur Sache, denn Ravens Flock sind dann, haben eingegriffen, haben den Hoovy attackiert. Da war unter anderem war Reese dabei, den kennen wir noch als Mumie. Horace Boulder war dabei und der Sick Boy.
Ja.
Also auch ein Stable. Also hat den Zeitgeist schon getroffen, sag ich mal so vom Look her, dieser Grunge-Look. Aber die Leute, die da mitgemacht haben, ich weiß nicht so recht.
Nichts gegen Lodi, bitteschön.
Der kam, glaube ich, erst später dazu, oder?
Genau.
Ja.
Oder Hammer.
Der war der Beste. Ich glaube, der war hier schon nicht mehr dabei, Beste. Oder?
Das war, glaube ich, da war es am Auslaufen. Gab es nicht kurze Zeit später das. Nee, doch, der war schon noch da. Der kurze Zeit später gab es doch die Story mit Zettern. Ja. So, ich glaube, in den Wochen danach erst.
Lass mal es mal so stehen. Ein Huey hat sich hier noch wacker gewehrt, aber hat dann eben dann doch der Übermacht nichts mehr entgegenzusetzen gehabt, spätestens als dann die beiden großen Männer mit Horace Boulder und dem guten Reese hier dazu kamen, hat er dann keine Chance mehr gehabt. Als nächstes gab's ein bisschen Tourdatenhinweise hier, der Stardust Road Report, wie man so schön gesagt hat. Warum auch nicht? Und dann viel wichtiger, lieber Shaggy, ging's dann weiter. Es wurde erklärt, warum Alex Wright hier am ersten Tag quasi bei den Nitro Girls mitgetanzt hat. Das war auch wieder eine hervorragende Promo von Alex Wright, die kein Arsch in der Halle interessiert hat.
Ja, aber er hat es zumindest vernünftig erklärt und konnte man dann auch seine Taten und nachvollziehen in dem Sinne, wie er es gesagt hat. Er wollte einfach den Leuten zeigen, wie man tanzt.
Genau.
Und ihm hat niemand zu sagen, was er zu tun hat, denn er macht das, was er selber will und das ist Tanzen.
Ja.
Und er tanzt und er hat wieder angefangen zu tanzen. Ja, und wurde wieder abgeführt.
Der Doug Dillinger wieder. Ist er aufgewacht und sein Mittagsschläfchen hat ihn abgeführt.
So. Großartige Promo, oder? Kann man so machen. Schade, dass das nicht mal rückblickend noch mal erwähnt wurde, diese Promo noch mal in der Show.
Das Tanzen hätte man noch mal zeigen können vom ersten Abend.
Alex Wright wirkte hier auch wieder komplett gestört, der einfach im Gespräch anfängt zu tanzen. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Naja, nächstes Match. Markus, was haben wir da?
Television Champion Booker T gegen Eddie Guerrero, hab mich richtig gefreut, als ich das gesehen habe, aber dann war ich dann doch eher enttäuscht, weil es ein sehr kurzes Match war und eigentlich auch wieder mehr Storyline als Match. War nämlich so, dass Eddie wieder von Chavo begleitet wurde, da haben wir schon in der ersten Stunde, ich hätte da gerne einen Rückblick gesehen, aber da war ja irgendwas, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Aber der hat schon mal Zoff gegeben und es kam da auch zu einer Szene, als der Chavo ja gegen seinen Onkel gearbeitet hat. Da gab es zum Beispiel einen Pinfall, als der Eddie die Beine auf dem Seil hatte und da hat der Chavo dem Ringrichter gezeigt, du, der Eddie hat die Füße auf dem Seil und dann Eddie natürlich stinksauer. Das Match-Finish war dann so, dass der Booker T mit dem Harlem Sidekick getroffen hat und dann zum Ende seinen Missile Dropkick, der war damals ein Finisher und das war dann der Pinfall. Später gab es noch einen Streit zwischen den Guerreros. Während des Matches, was mir aber aufgefallen ist, die Kommentatoren haben eigentlich fast nur über Bret Hart gesprochen. Der kommt ja später noch.
Muss was Großes folgen, wenn du mich fragst.
Ne? Ja, in Konfrontation mit Hogan, er muss ja extra, er muss es ihm ins Gesicht sagen. Ich bin noch immer ganz heiß, wenn ich jetzt so dran denke.
Genau, weil das ist auch das, was uns dann hier als nächstes erwartet. Wir haben die zweite Stunde geschafft, quasi bei Nitro, und es beginnt die dritte Stunde. Es gibt wieder Feuerwerk, es gibt nochmal ein Verweis auf den Main Event. Der Main Event wird nämlich ein Six-Man Tag Team Match sein, wo auf der einen Seite unter anderem natürlich der Giant, Sting und Lex Luger stehen. Und Markus, kann es sein, dass man die Gegner nie angekündigt hat, sondern nur gesagt, dass es gegen die NWO antreten?
Ja, hat nur gesagt, WCW gegen NWO, was rückblickend betrachtet auch Sinn macht. Dann später die Teilnehmer vorlesen. Aber Six-Man-Tag-Team-Match, WCW gegen NWO, das ist ja wie damals, Bash at the Beach 96.
Na, immerhin Sting, Giant und Luger sind ja große Namen auf jeden Fall. Das muss auf jeden Fall ein großes Match sein.
Ich hab mich gefragt, gegen wen kämpfen die denn da? Das muss doch da jetzt mal eine Ankündigung kommen. Und als dann wirklich diese Bagage da rauskam, war ich schon ein bisschen entsetzt. Aber das werden wir gleich sehen.
Das ist später.
Es gibt natürlich erstmal noch weitere Verweise auf Bret Hart. Es gibt den Rückblick auf die Promo von Bret Hart vom Vortag.
Komplett, oder?
Ja.
Die haben das komplette Interview nochmal gezeigt.
Ja.
Also.
Gut, es war ein Tag zuvor. Es war in dem Fall, ja, es war aber ein Tag zuvor. Also, da hat man es ja gesehen. Also, wir haben es ja jetzt am Stück, die Show, wie sie auch aus jetzt im Network zu sehen ist. Aber die Leute in Amerika oder damals live haben das ja natürlich erst am nächsten Tag gesehen. Muss man trotzdem nicht die komplette Promo.
Er hat ja nichts gesagt in dieser Promo.
Das ist halt das Problem. Alles sehr schwierig. Wir haben als nächsten Kampf ertönt eine uns bekannte Musik, Shaggy, aber
ja, Stunning Steve Austin.
Stunning Steve Austin, und das ist Marty Jannetty, was ich ein bisschen witzig finde.
Achso. Ich hatte die Augen zugemacht. Ich habe mich gefreut, endlich mal wieder Stunning Steve Austin zu sehen. Ja, es war Marty Jannetty, der in seiner großartigen WCW-Zeit auch gezeigt hat, dass er ein ganz großer ist.
Ist euch aufgefallen, mit welchem Gesichtsausdruck der Marty Jannetty zum Ring gegangen ist?
Dem gleichen, mit dem er wieder vom Ring weggegangen ist.
Aber so, als hätte ihm irgendjemand in die Sporttasche geschissen. Ich weiß nicht, so total, weiß ich nicht, so null Bock.
Ja, es war so ein bisschen, Match war jetzt auch nicht wirklich so gut, also da war auch nicht so gut aufgelegt. Keine Ahnung, er tritt ja hier gegen Perry Saturn an, der damals auch noch im Flock unterwegs gewesen ist und auch noch Haare hatte. Ich glaube, ich habe Perry Saturn seit Jahren nicht mehr mit Haaren gesehen, gefühlt. Generell ein komisches Match und auch wieder ein sehr kurzes Match, dem Marty Jannetty zumindest gegen Ende dann noch seinen Superkick und den Fistdrop zeigen konnte und dann relativ, ja, unfeierlich irgendwie per Death Valley Driver dem neuen Finisher von Saturn ja abgefertigt wird. Ja, also Markus, zumindest einem Marty Jannetty hat es hier nicht geholfen, einem Perry Saturn hat es geholfen, weil er seinen Finisher und seine Haare präsentieren konnte.
Ja, mehr gibt's da gar nicht zu sagen, finde ich, ehrlich gesagt.
Ja, ist halt merkwürdig, ne? Weil eigentlich so Marty Jannetty, da denkt man ja schon so, ach ja, da kann ja was Gutes bei rauskommen, aber das hat man hier dann nicht gemacht irgendwo. Naja.
Er hat aber auch zumindest einen Anzug aus der New Rockers Zeit getragen, das ist mir aufgefallen.
Das stimmt. Aber er war auch nicht so mega gut in Form, hatte ich das Gefühl. Also er wirkte auf mich sehr, 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 sehr dünn, sagen wir es mal so.
Glaubst du, dass der damals so ungesund gelebt hat?
Vielleicht. Vielleicht hat er deswegen auch diesen Gesichtsausdruck drauf gehabt. Man weiß es nicht. Wir kriegen noch mal ein bisschen Hinweise, was noch kommen wird. DDP wird noch kommen, Diamond Dallas Page natürlich und Goldberg wird ebenfalls noch mal ein Match bestreiten. Man muss ja irgendwie die Siegesserie hier befüttern. Den Anfang macht aber hier ein Interviewsegment mit Mean Gene und DDP und es geht damals natürlich um die Fehde mit Raven. Und auch da, Shaggy, das war jetzt wiederum was, da kann ich ganz gut mit leben, weil da hat man Storylines aufgegriffen, man hat die ein bisschen fortgeführt und man hat das Flock nochmal mit eingebunden und auch eine typische Raven-Promo hier noch bekommen. Und ich mochte damals die Fehde sehr, muss ich dazu sagen, und der Rest hat auch für mich gepasst. Was bei dir?
Ja, die Fehde hat ja auch die DDP in eine andere Sphäre gehoben, muss man eigentlich sagen. Das ist auch durch diese Fehde ist er mehr ins Rampenlicht gekommen und das hat irgendwie gepasst. Also ja, man hat ihm diesen Fan-Favorite abgenommen. Ich mochte das Flock ja eigentlich auch sehr. Klar, so nach rückwirkend betrachtet eine komische Gruppierung, weil ja auch komische Leute teilweise da waren. Aber so, ich mochte die eigentlich ganz gerne. Und hier kam ja Kidman und Sickboy statt Raven zuerst und haben gesagt, sie haben eine Botschaft mitgebracht. Und dann hat man dieses Video, was du gerade angesprochen hast, gesehen, in dem Raven ja auch auf DDPs Mutter und seinen Vater und so weiter zu sprechen gekommen ist. Aber DDP hat das nicht mit sich machen lassen. Es gab den Diamond Cutter, der gegen Sick Boy out of nowhere Und ja, später kam noch ein Fan zum Ring, aber ich wusste damals schon, wer das ist. Ich weiß nicht, aber er wurde hier noch als Fan bezeichnet. Ist euch das auch aufgefallen?
Ich muss erstmal gerade ganz kurz hier auf Kidman hinweisen, weil ich mich nicht verstanden habe, warum der plötzlich die Diamond Dallas Page die Cutter-Geste gemacht hat. Markus, was ist denn da los gewesen?
Ich glaube, der hat ihn einfach ein bisschen veräppelt.
Okay.
Okay. Aber dass man,
oder fand ja, den cool,
dass man am Ende natürlich auch diesen Cutter zeigt, das war schon sehr, damit hat ja jeder gerechnet, oder? So war mir so klar, wie die beiden Jungs noch im Ring gestanden sind, nach dem Video war mir so klar, jetzt gibt's ja gleich den Cutter. Aber natürlich auch gut für die Zuschauer, dass die da das zu sehen bekommen.
Genau, das war ein Crowdpleaser dann im Endeffekt. Und der Fan, auf den hier ein Shaggy gerade hingewiesen hat, ein Shaggy. Ist aus Pokémon, oder? Wild Shaggy appears. Nee, das war natürlich Kenyon, oder?
Das war auf jeden Fall Kenyon, aber das hat man doch damals schon erkannt. Kenyon war ja auch der war jetzt nicht im Rampenlicht, aber der war auch zeitweise davor in dem großartigen Tag-Team Men at Work. Könnt ihr euch an das noch erinnern?
Ganz, ganz vorher. Davor war er Mortis.
Ja, aber Mortis war ja maskiert.
Ja, deswegen ja. Vielleicht hat man deswegen nicht erkannt.
Okay, aber jeder kennt doch Men at Work noch.
Jeder.
Mark Starr und Chris Kenyon, das war ein geiles Team. Was? Mark Starr? Das war irgendein Style? Einer von den Star-Brüdern.
Der große Star-Clan, wenn man so schön sagt, ne? Ja. Auch hier. Ich fand's in Ordnung, auch dass man hier dann diese Geschichte so ein bisschen neu aufdröselt. Das hat dann irgendwo gepasst. Es gibt im Anschluss ein Promo-Video nochmal zu Goldberg und seinen Matches gegen Raven und das Flock, wie er die hier alle abfertigt und seinen US-Title gewinnt. Und auch da muss ich den Shaggy natürlich als erstes dran nehmen. Ich habe übrigens laut gelacht, als Jerry Flynn hier in die Halle gekommen ist und musste sofort an dich denken, Shaggy.
Ja, geil, der hat auch mit dem Publikum gespielt. Der wollte ja irgendwie so jemanden die Hand geben, hat dann die Hand weggezogen. Das ist so eine Boy. Art. Nein, wie Jerry Flynn. Das ist der Einzige, der hat das erfunden. Also das ist der perfekte Heelwork, so macht man das. Und auch die Frisur hat mich an Olaf so ein bisschen irgendwie erinnert, an Olafs alte Frisur. Und ich glaube, Markus hat auch mal so eine Frisur. Ich dachte, Jerry Flynn, endlich sieht man den mal wieder. Und dann gegen Goldberg. Ich habe jetzt gedacht, das könnte jetzt die erste Niederlage von Goldberg sein.
Ja, ganz große Nummer.
Die man rückwirkend vielleicht vergessen hat, aber es war nicht so. Tatsächlich gab es ein relatives kurzes Squash-Match und Goldberg, hat gewonnen und hat aber so einen harten Spin-Kick abbekommen, der ihn ja fast umgehauen hat.
Ja, das war echt schon ein bisschen merkwürdig, ne? Also der Spin-Kick, der ist ja daneben gegangen und Goldberg stand ja erstmal daneben so und wusste nicht so genau, was er machen sollte und hat dann so einen improvisierten Suplex gezeigt und danach den Spear und den Jackhammer. Also ich weiß nicht, was das gewesen ist, aber gut war es nicht. Aber in der Wiederholung hat man immerhin erstmal das komplette Match nochmal gezeigt. Quasi alle drei Aktionen von einem Goldberg hat man dann hier abgefeiert. Und ja, mein Gott, so war es dann halt eben. Irgendwie muss man hier auf die 100 kommen. So ist es. Oder, Markus?
Ja, ich fand immer die Theme von Jerry Flynn total gut. Basierend auf Peace of Mind von Boston. Deswegen habe ich mich immer gefreut, wenn Jerry Flynn aufgetaucht ist. Und ansonsten habe ich...
Jerry Flynn, weißt es ja gar nicht, Markus. Jerry Flynn, auch einer der nächsten Kandidaten für Helden aus der zweiten Reihe. Vielleicht hörst du da mal rein, wenn wir den Podcast über Jerry Flynn...
Ja, aber warum aus der zweiten Reihe? Quasi die erste.
Das sage ich ja auch immer, aber Olaf will keinen Personality-Podcast nur über Jerry Flynn machen.
Ja, Trigger, da gab es die große Fehde gegen The Cat. Unter anderem?
War Jerry Flynn nicht auch Teilnehmer bei diesem Jacker on a Pole-Match?
Nein.
Big L? Nee, wer war das? Na, aber der hätte da auch noch reingepasst. Big
L passt überall rein. Aber entschuldige, Jerry Flynn deutlich besser als Steve Blackman. Das möchte ich nochmal festhalten. Deutlich.
Die wären aber ein cooles Team gewesen. Die wären schon ein ganz geiles Team gewesen, die beiden.
Ich mische mich da jetzt nicht ein.
Man fragt sich auch, warum beide bei der Invasion-Storyline später keine Rolle gespielt haben.
Ich finde den auch deutlich besser als den King Corbin. Möchte ich auch nochmal festhalten. Also es ist so schlimm
Jerry
ist
Flynn? Nicht der Jerry Flynn. Ich lobe ihn doch auch die ganze Zeit. Ja.
Gut, machen wir mal weiter hier.
Was mich aber gewundert hat, irgendwie, man hat ja gleich danach noch mal die Naito Girls gesehen und auch noch mal einen Rückblick auf Buff Bagwell. Da gab es aber ja auch nicht wirklich ein neues Update, sondern man hat ja noch mal verwiesen oder ein großes Update. Mich wundert nur, weil man danach ja im Main Event Michael Buffer gesehen hat, warum Michael Buffer nicht schon Jerry Flynn angekündigt.
Verdient hätte er es auf jeden Fall.
Ich hätte gerne von Jerry Flynn auch einen Pro Wrestling Tease Shop. Ich habe aber noch kein Label von ihm entdeckt, Das fehlt doch so ein bisschen.
Ja, der Timo von SL Wrestling hat mir neulich ein Logo geschickt mit Jerry Flynn Shirt.
Geil.
So, nur so aus Spaß. Nur, es wäre dann nur für mich. Aber ich weiß nicht, ob wir die Rechte an Jerry Flynn Charakter haben. Könnte man sich aber kaufen. Gibt es bestimmt. Ich habe hier noch 34 Cent liegen auf dem Schreibtisch, wird reichen wahrscheinlich.
So, kommen wir hier zum Main Event, weil es ist ja der Kampf um die Macht geht weiter zwischen WCW und NWO. Und dann fragt man sich, mein Gott, das muss jetzt ja der größte Main Event aller Zeiten werden. Hier Michael Buffer im Ring, Let's Get Ready to Rumble und wie sich das gehört. Und wer kommt dann auf Seiten der NWO hier raus? Also nicht nur Vince natürlich, sondern es sind Conan, Scott Steiner und Bryan Adams, und Scott Steiner hier auch nur Mitkader zur damaligen Zeit gewesen, muss man sagen. Aber wie ein Michael Buffer es so schön angekündigt hat, 350 Pounds of Demolition betreten hier den Ring. Ja, und sie kämpfen gegen Sting, Lex Luger und den Giant, sprich einmal Kanonenfutter gegen legitime Main Eventer. Und Hauptsache, dieser Main Event wird präsentiert von Burger King. Das ist auch ganz wichtig, was natürlich noch davor kommen muss. Und Tony Schiavone stellt hier noch die Gretchenfrage, auf wessen Seite denn Scott Steiner und Bryan Adams wohl stehen. Und ich kann es nicht anders sagen, Markus, dieses Match hat sich für mich angefühlt wie ein Hausshow-Match.
Echt? Also ich war bei Bash at the Beach 96 Reloaded mit einem Six-Man. Hat alles angefangen mit einem Six-Man, endet jetzt alles vermeintlich. Wir haben hier gesehen, erste Stunde, Conan ist auf der Seite von Nash und Macho Man. Die große Frage, wie verstehen sich jetzt die NWO-Mitglieder untereinander? Also ich war heiß, hab mich sehr gefreut. Und ja, was auch aufgefallen ist, habt ihr den Einzug gesehen vom Lex Luger, der die Späßchen mit dem Giant gemacht hat? So gut gelaunt habe ich den Luger auch noch nie gesehen vorher.
So awkward auch nicht.
Ja, oder? Hinter den Armen versteckt, vorgeguckt, damit hinter den Armen versteckt. Der hatte Spaß. Anders als Marty Jannetty.
Das stimmt. Vielleicht hat Lex Luger Marty Jannetty in die Sporttasche geschissen, wer weiß. Also, das war super merkwürdig. Also, man hat ja auch ständig hier die guten WCW-Jungs haben hier ständig mit dem Publikum irgendwo gespielt und waren super dominant. Die Heels haben so eine kurze Phase gehabt, wo sie dann einen Lex Luger so ein bisschen in Bedrängnis gebracht haben, der dann aber relativ schnell gekontert hat und Steiner und Conan in einem Rutsch umgemäht hat, was dann dazu geführt hat, dass ein Bryan Adams die Halle verlässt. Sting macht dann die beiden Verbliebenen Platz und Giant holt Vince in den Ring. Es gibt dann irgendwie die gemeinschaftliche Flucht von Scott Steiner und Conan, und das Match endet irgendwie in so einem Countout-Sieg für die WCW.
Die Q war's dann.
Was denn die Q?
Die Q, aber okay. Ich weiß nicht warum.
Ja, ich habe gedacht, das wäre ein Countout-Sieg einfach gewesen, keine Ahnung. Aber Markus, das war schon, also als Main-Event war schon eine Frechheit, oder?
Ja, absolut, das war nix. Und ich würde halt gerne noch jetzt mal von Shaggy hören, wie fandst du den Auftritt von Conan in dem Match?
Ja, es gab noch einen Rückblick auf das. Ich habe nichts gegen Conan, außer dass ich ihn eigentlich als Wrestler so nicht mag, aber so.
Und die Promos?
Conan hat mir nie wirklich viel gegeben, den Promos auch nicht. So. Ich habe auch nur gesagt, dass er das schlechteste Mitglied des Wolfpacks war und zumindest so, was die Außenwirkung anging. Und wenn man da sich die anderen Leute des Wolfpacks anschaut, kann man das auch so unterstreichen, glaube ich. Hier war es auf jeden Fall. Also das war kein Main Event, wie es Olaf gesagt hat, das war wirklich eher Hausshow-Qualität, auch so, was sie hier abgeliefert haben. Am Ende hat Vince, also Virgil oder Soul Train Jones, Ehrenmitglied des Inner Circles, nochmal alles abbekommen. Kann man so machen, wenn man es will.
Also ich finde, als Main Event von so einer, also
der Main Event kommt ja jetzt.
Ja,
der
Main Event war auch die große Konfrontation.
Ja, yes. Das war einfach hier ein bisschen zu wenig. Also die ganze Show ist ja schon zu wenig und das schließt sich jetzt gleich auch beim Main-Event-Segment ab, aber das war halt hier überhaupt nichts. Und wundert mich auch nicht, dass das niemand geschaut hat damals und dass man danach erstmal, man war ja davor mit den Ratings auch auf dem Siegeszug, ne? Man ist ja hier wirklich dann über lange Monate vorne gewesen und gerade im April 98, da gab es ja diesen Umschwung quasi und man hat sich hier so drauf ausgeruht, dass das irgendwie funktionieren würde und rotzt dann hier so eine lieblose Show hin. Ganz, ganz grauenvoll. Jetzt kommt das Main-Event-Segment. Also da haben wir hier nochmal Mean Gene Okerlund, der Bret Hart nochmal zum Ring holt. Ich stelle mir jetzt auch so geil als Zuschauer vor, wenn du da in der Halle sitzt. Du musst doch auch irgendwann keinen Bock mehr haben. Und dann fragt Mean Gene wieder die berüchtigten Worte, why, Bret, why? Und Bret Hart sagt einfach nur, shut up. Und er will hier das magische, die magische Musik, Magic Tune, Tunes, er wusste nicht so genau. Bret Hart auch hier irgendwie komplett daneben. Auch das passt auch zu dem, was Markus gesagt hat. Das ist eigentlich gar keinen Bock auf diese Geschichte gehabt hat.
Ja, ja.
Und Markus, auch die Promo selber ist doch absolut Fremdschämen, ja, oder? Also hat Hogan die persönlich geschrieben für Bret Hart?
Ja, also Bret mit dem Hogan-Shirt, muss man ja dazu nochmal sagen. Und meinte, Hollywood, ich bewundere dich schon seit langer, langer Zeit. Du bist der bestbezahlte Catcher aller Zeiten. Du bist der bekannteste Catcher aller Zeiten. Und dann Hogan nimmt sich das Mikro und sagt, danke, Bruder, ich freue mich über deine ehrlichen Worte. Und dann setzt Brett nochmal an. Also, warum ich wollte, dass du Champion bist, also der Grund, der lautet, und weiter kam er nicht.
Genau, dann griff nämlich der Macho Man Randy Savage ein. Und dann gibt's einen Beatdown, der aber noch nicht mal komplett gezeigt wird. Und dann geht die Show off-air.
Das war's. Das heißt, wir wurden mit einer Million Rückblick, muss man sich mal vorstellen, die Kommentatoren haben teilweise über nichts anderes mehr gesprochen, haben eine Million Rückblicke gesehen, von Anfang bis Ende, auf diese große Konfrontation. Wir haben die erste Promo vom Abend davor nochmal gesehen. Und dann endet das nach 2 Minuten nach nix. Und also, das ist eine absolute Frechheit. Aus heutiger Sicht. Also wenn du aus heute, damals haben wir alle einen anderen Peace of Mind. Also wir hatten eine andere Sichtweise als Fans und fand ich WCW auch sehr cool und hatte auch gute Zeiten. Aber wenn du jetzt wirklich Raw und Nitro gegeneinander stellst, wie kreativ man bei Raw gebookt hat, eine Geschichte von Anfang bis Ende, wo es auch einen logischen Payoff gab und was die da bei WCW hingerotzt haben. Also ich war überrascht. Tatsächlich. Negativ, weil das bei WCW so gar nichts kam.
Ja. Es ist wirklich so. Ich war auch überrascht von Raw, aber auf eine andere Art und Weise. Und ich war aber trotzdem bei mir so, dass ich, als ich aus der Show rausging, dass ich gedacht habe, ja, ich habe mich trotzdem gut unterhalten gefühlt, auch wenn die Show komplett anders gewesen ist, als ich das irgendwie im Hinterkopf gehabt habe. Aber dieses Nitro zeigt halt einfach nur, dass man vielleicht auch bedingt durch diese Ausstrahlung über 2 Tage gar keinen Wert auf diese Ausgabe gelegt hat, also einfach gesagt hat, vielleicht so, ja, gut, wir schinden jetzt hier ein bisschen Zeit, wir bringen das Ding hinter uns und hoffen, dass genug Idioten einschalten und damit sie nächste Woche wieder dabei sind. Und man hat doch hier einfach alle Zuschauer unglücklich nach Hause geschickt, ne? Und das sieht man dann eben auch, wenn man sich so die Quoten anschaut, wie schlecht das einfach angenommen worden ist, ne? Also, wenn du mal schaust, wir haben noch vor einer Woche, also am 20.04.98, hatte Nitro noch wieder die Führung mit einer 5,1. Danach kommt dieser Einbruch bei Nitro, bedingt natürlich auch durch diese zweitägige Erscheinungsweise wahrscheinlich. Und die Woche drauf hat man nur noch eine 3,5. Also ein Verlust von 1,5 in der Folge. Man springt danach auch wieder so ein bisschen zurück. Aber das ist schon eine harte Geschichte. Einfach weil man, ich glaube auch, dass hier viele Leute gesagt haben, so, nee, das schaue ich mir nicht mal an. Shaggy, wie hast du hier die Nitro-Folge gesehen abschließend?
Ja, also wenn ich an Hogan und Bret Hart denke, dann fällt mir noch ein, wie Bret Hart sich die Hand vor die Augen hält, weil er Salz abbekommen hat und den Ring zeigt und sagt, übernimm du das. Also da denke ich dann lieber dran, als jetzt besseres Segment als dieses.
Ja, also ganz, ganz grauenvoll.
Das wollte aber auch doch niemand sehen, Brett und Hogan auf einer Seite. Wir wollten doch alle, also mir ging's so, ich wollte unbedingt Brett gegen Hogan sehen, was wir bei WWF nie bekommen haben. Das macht doch gar keinen Sinn.
Nee, es macht auch keinen Sinn, dass Brett Hart auf einmal zu so einem Speichellecker hier wird. Also zu einem, der sagt, du bist doch der Beste und überhaupt. Weil man kannte ja auch die Meinung von Brett Hart über den Hulk Hogan, dass die nie große Freunde gewesen sind. Das wusste man ja auch irgendwo. Und du wolltest diese Konfrontation sehen und nicht einen Brett Hart, der dann hier sagt, ja, du bist doch der Geilste eigentlich. Ne? Und ich bin ja eigentlich froh, hier quasi in deinem Schatten stehen zu dürfen irgendwo. Also, das ist eine kreative Ausrichtung hier. Wie gesagt, das riecht alles verdächtig danach, als hätte Hogan da persönlich die Drehbücher geschrieben. Und diese Nitro-Ausgabe war eine absolute Katastrophe. Da kann man echt nicht schönreden. Ja, Markus, dein abschließendes Fazit zu dieser Ausgabe von Head to Head, nicht über das, wie wir geredet haben, sondern über das, was wir geredet haben. Wie hast du hier?
Ja, ich muss sagen, Olaf mit der guten Leistung, die ein bisschen durchwachsen, aber wird. Nein, es ist tatsächlich, also.
Ich würde gerne nochmal einen Rückblick geben auf den gesamten Podcast, bitte.
Ja, also bei WCW, das plätscherte vor sich hin. Das einzige Highlight unter Anführungszeichen war halt die Offenbarung, dass Conan jetzt im Wolfpack ist. Und ja, Chris Jericho hat mir wahnsinnig gut gefallen mit dem, was er gemacht hat, halt in der Undercard. Aber ansonsten war hier Raw absolut on fire. Das hat man nochmal gemerkt. Und es war ja auch der Zeitpunkt, als bei WCW tatsächlich auch dann dieser Trend nach unten gestartet ist. Natürlich, die Quoten waren noch nicht so schlecht und man hatte noch ein schönes Polster, auf das man bauen konnte. Aber es war ja so, dass irgendwie auch dann im Verlauf des Jahres der Eric Bischoff dann also Ende des Jahres die Verantwortung zurückgelegt. Dann hat im Januar hat der Kevin Nash 99 der Nash das Booking übernommen und wie es weitergeht, wissen wir. Dann kam irgendwann Russo und so weiter. Also tatsächlich ist so im Frühling 98, als man diese NWO getrennt hat und auch den Brad so völlig deppert eingesetzt hat, da wurde für mich eigentlich der Grundstein für die spätere Talfahrt gelegt. Und ich kann auch nachvollziehen, warum, weil es einfach, es war keine Sendung, über die man sich geärgert hat, aber es war einfach langweilig und das ist das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst, eine langweilige Sendung zu produzieren.
Es fühlt sich nicht nur langweilig an, sondern auch alt und antiquiert. Also wir haben ja auch schon Head-to-Head-Episoden hier gehabt, wo Nitro sich modern und anders angefühlt hat. Und du hast hier natürlich so ein paar Lichter.
Eineinhalb Jahre zuvor, Entschuldigung, ins Wort gefallen. So, es war 96, 97. Ich meine, da war Nitro total frisch und unterhaltsam. Also über Nacht quasi, weil man halt an dem festgehalten hat, was man gehabt hat und sich ja null weiterentwickelt hat.
Ja. Shaggy, möchtest du noch was ergänzen?
Ich würde gerne nochmal wirklich jetzt einen Rückblick auf beide Shows bringen. Also was mir in Erinnerung auf jeden Fall bleibt, ist das Segment von Macho Man aus Thunder zuvor. Das, und natürlich auch der Turn von Bret Hart. Warum es diesen Turn jetzt am Ende wirklich gab, habe ich nicht immer noch nicht ganz verstanden. Aber vielleicht werden wir das eher in der nächsten Nitro-Episode erfahren. Denn ich glaube, man sollte jetzt die nächste einfach besprechen beim nächsten Mal Head-to-Head, oder?
Ja, aber die nächste Folge, die darf sich dann Markus aussuchen, würde ich sagen. Ja, welchen Abend wir uns da das nächste Mal vorknöpfen. Da haben wir jetzt beschlossen, nachdem Shaggy und ich hier schon mal diverse Male aussuchen dürfen, dann
ich habe nur einmal aussuchen dürfen. Hallo, Moment mal. Das war die letzte und das war die beste.
Stimmt doch gar nicht.
Doch, sagst du. Ich sag ja, wem glaubt ihr mehr? Aber ich bin auch dafür, dass Markus aussuchen darf, weil Markus sucht sich bestimmt auch was Gutes aus. Irgendwas Nerdiges, das wäre sehr schön.
Ja, ich bin gespannt. Hast du schon was im Hinterkopf, Markus?
Nein. Ich muss erstmal ein bisschen, weil wir hatten jetzt 99, wir hatten 98, also vielleicht etwas, was deutlich 2000. Früher oder deutlich später war, dass wir so ein bisschen einen anderen Blick wieder bekommen. Wobei ich halt ein bisschen Angst habe vor WCW 2000, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht in so eine schöne Sendung mit The Wall und Lex Luger gegen Hulk Hogan und dem Kiss Demon, das wäre vielleicht auch nochmal was.
Genau.
Und der Maestro. Gott,
ja. Ja, mit den Gedanken und den Bildern im Kopf lassen wir euch erstmal alleine jetzt, dass ihr es verkraften könnt, verarbeiten könnt. Und ich würde dann sagen, wir machen hier einfach den Deckel auf die heutige Ausgabe von Head to Head. Markus, Shaggy, ich danke euch dafür, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr euch mit mir zusammen mal wieder Nitro und Raw angeschaut habt. Und gehabt euch wohl, an euch da draußen. Dankeschön fürs Zuhören und danke fürs Supporten, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und bei Head to Head. Bis dann, tschüss!
Bevor wir jetzt da draußen sind, an euch da draußen, wenn mir einer von euch mit 2K, WWE 2K20 oder wie auch immer ein Match zusammenbaut, Jerry Flynn gegen Steve Blackman, dem bin ich für ewig dankbar. Macht das mal bitte. Vielen, vielen Dank. Bis bald.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.